So, jetzt ist Aufnahme gedrückt. Die Aufnahme
sehr
läuft.
Sehr gut.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo.
Hallo Tobi.
Hallo Markus.
Wir sind mal wieder zu zweit unterwegs und ja, es wird langsam zu einem Running Gag, dass ich immer wieder sage, ha, Amiga Sprechstunde. Aber nee, doch nicht. Und es ist tatsächlich mal wieder der Fall. Wir haben wieder keine Amiga Sprechstunde im Paket.
Das stimmt. Wir sind mal wieder in der Arcade unterwegs heute Abend, in der Spielhalle.
Ja, voll gut. Haben wir schon mal ein Spielhallenspiel besprochen? Ja, doch.
Ja.
Doch, stimmt. Ja, haben wir schon ein paar Mal gemacht. Aber Spielhalle ist immer wieder schön, auf jeden Fall.
Und zack, schon wieder Herbst. So schnell kann es gehen. Und das Jahr ist schon wieder fast vorbei, ey. Das ist wirklich irre.
Man hat es ja auch an unserem Intro gehört. Es wird wieder gruselig.
Ja. Es ist mal wieder kurz vor Halloween. Also demnächst zumindest. Und wir bemühen uns ja immer so ein bisschen einigermaßen passende Themen zu finden, die der Jahreszeit so ein bisschen entsprechen. Also manchmal gelingt uns das, manchmal nicht so gut. Aber ich finde, dieses Mal ist uns das mit Ghouls and Ghosts ganz gut gelungen, oder?
Ja, ich finde auch. Also es wird gruselig, es gibt Ghule und es gibt Geister und beides ist gruselig, würde ich sagen.
Beides ist auch ziemlich cool.
Living Colors?
Ah, verstehe. Ah, Google, stimmt. Ja, da war was. Ja, das ist ziemlich witzig.
Oder? Also fast besser als dein Gag.
Aber nur fast. Eigentlich waren wir uns ja auch nicht so ganz einig, ob wir jetzt Ghouls and Ghosts oder den Vorgänger Ghosts and Goblins besprechen sollen. Denn du meintest ja, dass dieser Teil, also Ghouls and Ghosts, der wichtigere sei, der populärere, der mit mehr Strahlkraft. Ich wiederum habe gesagt, naja, genau das trifft eigentlich eher auf den ersten Teil zu, aber egal. Also man kann eh nicht vom einen Teil sprechen, ohne den anderen zu erwähnen. Und da sich die beiden Spiele doch relativ ähnlich sind, ist auch egal.
Ja, relativ ähnlich. Also vom Aufbau sicherlich, aber wenn man sich die beiden Spiele anguckt, sind die schon unterschiedlich, finde ich.
Man muss ja auch sagen, für die Vorbereitung muss man es ja auch spielen. Und ich glaube, da haben wir mit dem Nachfolger schon das bessere Spiel erwischt. Also ich hätte wenig Bock gehabt, mir Ghosts and Goblins auf den C64 oder so reinzuziehen.
Ja, das sehe ich genauso. Also man kann natürlich auch die Arcade-Version von Ghosts and Goblins spielen, aber ich glaube, auch da gewinnt am Ende eher Ghouls and Ghosts. Aber ey, wir wollen das Fazit nicht vorwegnehmen. Lass uns doch erstmal die Key Facts durchgehen. Wir sprechen über Ghouls and Ghosts. Das heißt auf Japanisch Dai Makaimura. Entwickler und auch Publisher war damals Capcom. Das Erscheinungsjahr, das ist 1988, genauer gesagt am 5. Oktober kam das in die japanischen Arcades. Im Dezember 88 kam das in den USA raus. Das Ganze ist ein Plattformer, ein Jump'n'Run. Das gab es neben der Arcade auf wirklich vielen Systemen der damaligen Zeit, auf dem C64, auf dem Atari ST, dem Amstrad CPC, dem Amiga, dem Mega Drive, natürlich dem Mega Drive, dem ZX Spectrum, dem Master System, der PC Engine, Super Graphics 16, Sega Saturn, später auch noch auf der PlayStation, der PlayStation 2 und in diversen Compilations gibt's das Ding auch auf modernen Konsolen.
Ja, ist auf jeden Fall ganz gut rumgekommen.
Und wie sind wir so mit diesem Ding rumgekommen? Miese Überleitung, aber egal. Tobi, hast du eine Geschichte mit diesem Spiel?
Boah, nicht so richtig. Also keine echte Verbindung, würde ich sagen. Ich habe es auch vorher noch nie gespielt. Was ich aber gespielt habe, das ist der Vorgänger, also Ghosts and Goblins auf dem C64 damals. nicht so besonders häufig, aber immer mal wieder ganz gerne. Es war ja auch ein sauschweres Spiel, war mir vielleicht sogar zu schwer damals. Aber es gehörte auf jeden Fall zu den ja besseren Spielen in meiner Sammlung. Also ich hatte mir den C64 damals ja gebraucht gekauft mit zwei großen Boxen dazu, voller Spiele, und da war auch echt viel Schrott dabei. Also Spiele, von denen man teilweise gar keine Ahnung hatte, wie die funktioniert haben. Man hat ja keine Anleitung oder das Internet oder sowas. Aber Ghosts and Goblins war schon sehr zugänglich und spielte sich halt wie ein Jump'n'Run. Von denen wusste man ja, wie sie funktionieren. Mhm. Und das war auch so ein Spiel, das konnte man mal dem Besuch zeigen, ne? Ohne sich zu schämen. Denn die meisten um mich herum, die hatten nur mal Konsolen, NES oder vielleicht sogar schon Amiga. Und das sah natürlich alles viel, viel geiler aus bei denen. Und Ghosts and Goblins sah für ein C64-Spiel schon okay aus. Und es war auch Name irgendwie, ne? Das kannten die Leute. Und insofern war ich ganz froh, dass ich das hatte. Aber ich hab's nicht so irre oft und ja auch nicht irre weit gespielt. Und diesen zweiten Teil halt gar nicht. Und du?
Ich habe auch keine, also zumindest keine super frühe Geschichte mit diesem Spiel. Mit Master System habe ich ja gerade gesagt, da gab's das Spiel auch. Aber da ist mir das überhaupt nicht untergekommen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich die Boxart irgendwie mal im Laden gesehen habe. Die hing da bestimmt irgendwie mal rum, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Mir ist das aber, naja, vielleicht ist es dann doch eine frühe Geschichte. Ich war ja noch relativ jung damals. Auf dem Amiga ist mir das tatsächlich untergekommen. Ich habe damals, als ich den Amiga bekommen habe, meine Eltern haben mir den damals bei Neckermann gekauft, als Neckermann noch so einen richtigen Laden bei uns in der Stadt hatte.
Ja.
Da durfte ich mir zwei Spiele zu aussuchen. Eins war Terminator 2, das Spiel zum Film von Ocean. Und das andere, da habe ich mich für so eine Box entschieden mit 10 Spielen drin. Und das war eine Capcom-Box tatsächlich. Da waren dann so Sachen drin wie, keine Ahnung, Strider oder was war da noch drin? Was ist noch groß von Capcom gewesen? Neben Street Fighter, ich glaube, Let's Storm, so ein Rennspiel, Dynasty Warriors und so ein Kram. Hm. Und unter anderem war da auch Ghosts and Goblins drin. Mhm. Und demnach hatte ich das tatsächlich als Original, hab das auch öfter mal gespielt, bin aber auch nie weit gekommen, weil es halt, wie du auch eben gerade schon gesagt hast, und das werden wir, glaube ich, öfter noch sagen in diesem Podcast, weil das Spiel einfach irre schwer war. Es war damals ein irre schweres Spiel und das ist es auch, also wenn man es ernsthaft spielt, wenn man es so spielen würde wie damals, dann ist es auch heute noch ein irre schweres Spiel. Insofern habe ich das nie sehr weit gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jemals aus dem ersten Level rausgekommen bin. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und danach verließ es mich dann so ein bisschen mit der Reihe. Jetzt erst in den letzten Jahren mit dem Retro-Boom, da ist mir das wieder untergekommen. Und jetzt kenne ich natürlich auch Capcom. Damals war mir Capcom gar kein Begriff, als ich diese Box gekauft habe. Ich habe einfach gedacht, okay, hey, da sind 10 Spiele drin. Geil, ne? Hier, nochmal. Ja. Nehmen wir mit, haben wir noch ein paar Spiele mehr. Aber heute weiß ich natürlich, was Capcom ist, wie wichtig Capcom ist. Und ja, weiß auch um den Status dieses Spiels. Also.
Ja. Okay, apropos Geschichte. Wir können ja mal so ein bisschen einleiten in die Vorgeschichte des Spiels und um vielleicht eins nochmal ganz deutlich klarzustellen, weil hier des Öfteren eben schon Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts und so gefallen ist, da haben wir uns, glaube ich, selber schon so ein paar Mal verhaspelt.
Oh ja.
Also, ein für alle Mal, wir sprechen heute über Ghouls and Ghosts, nicht über Ghosts and Goblins. Das ist, wie erwähnt, der 1988 erschienene zweite Teil der Ghosts and Goblins Reihe, deren namensgebender Teil 1985 schon erschienen ist. Und beide Teile, hast du ja gerade schon gesagt, wurden von Capcom entwickelt und veröffentlicht. Und zwar in einer Phase, in der Capcom als Entwicklerstudio dabei war, große Fortschritte zu machen in der Branche. Man hat sich von einem aufstrebenden Unternehmen zu einem führenden Entwickler versucht zu etablieren. Und wir beleuchten vielleicht mal so ein bisschen die Zeit dieser Entstehung, aber auch die Rolle und die Relevanz, die Capcom zu dieser Zeit hatte, um diesen ja kulturellen und historischen Kontext von dem Spiel so ein bisschen besser zu verstehen. Also wie gesagt, in den 80ern war Capcom auf einem steilen Wachstumskurs. Man wollte nach oben an die Spitze und hatte sich schon mit Titeln wie zum Beispiel 1942, das kam 1984 raus, und dem ersten Teil, also Ghosts and Goblins, ein Jahr später, schon einen Namen gemacht. und war auch mit vielen anderen Arcade-Titeln schon ziemlich erfolgreich und bekannt für hochwertige Produkte. Da wäre zum Beispiel der erste Street Fighter-Teil auch zu nennen, der kam dann ja schon 1987 raus.
Na, da würde ich aber vorsichtig sein, das Ganze hochwertig zu nennen. Das ist ein ziemlicher Stinker, der erste Teil.
Hat aber immerhin so eine der erfolgreichsten Fighting-Game-Reihen begründet.
Ja.
Und insofern muss man dem schon so ein bisschen Respekt zollen und damals war das einfach, glaube ich, schon ein okayes Spiel und war relativ erfolgreich auch in den Arcades. Und in den späteren 80ern hat man dann mehr und mehr den Heimkonsolenmarkt im Auge gehabt. Und in dieser Übergangsphase konnte Capcom dann auch beweisen, dass sie durchaus in der Lage waren, auch komplexe und anspruchsvolle Spiele zu entwickeln, die sowohl in Spielhallen, aber auch dann im aufstrebenden Konsolenmarkt gut ankamen, wie zum Beispiel dem NES oder dem Mega Drive.
Ja, wobei die Version von Ghouls and Ghosts ist ja auf dem Mega Drive nicht von Capcom selber. Das hat ja Sega tatsächlich selbst entwickelt fürs Mega Drive.
Ja.
Jedenfalls haben die sowohl aus technischer als auch kreativer Sicht damals einige richtige Entscheidungen getroffen, oder?
Auf alle Fälle. Und damit gehörte man auch so langsam zu den relevanteren Playern in der Branche und auch mit Ghouls and Ghosts lag man hier wieder richtig, denn das Thema steht mitten im Kontext dieser großen Fantasy- und Horror-Hypes der 80er Jahre. Im Kino liefen da ja Filme wie Ghostbusters oder Gremlins, die immer so ein bisschen Horror mit Humor und Action kombiniert haben und genau diese Mischung, also von so übernatürlichem und düsterem mit Humor versehen, mit einem Augenzwinkern, finden wir ja auch in Ghouls and Ghosts wieder vor.
Du hast gerade Ghostbusters und Gremlins erwähnt. Da möchte ich noch unbedingt, vielleicht ist das ein kleines Foreshadowing, möchte ich noch Beetlejuice erwähnen, denn der kam tatsächlich auch 1988 raus und der hat ja genauso Humor und Gruselelemente miteinander verbunden.
Den habe ich nie gesehen.
Ja, das ist traurig. Vielleicht holst du das mal nach. Wie gesagt, vielleicht ist das Ganze hier Foreshadowing. Wer weiß das schon?
Ja, aber ich werde jetzt ja auch keine Folge über Beetlejuice aufnehmen, insofern.
Wer macht das schon?
Wer macht das schon? Aber wir waren ja gerade beim Horror und Gruselhype. Den gab es natürlich auch auf anderen Systemen beziehungsweise von anderen Herstellern. Da gab es Spiele, die genau in diese Kerbe geschlagen haben. Ich möchte da Castlevania erwähnen. Das kam 86 raus. Oder aber auch The Legend of Zelda im gleichen Jahr, ist dann eher so ein bisschen Fantasy getrieben. Jedenfalls waren Horror und Fantasy extrem angesagt zu dieser Zeit.
Übrigens kurzer Einschub, ich habe das immer durcheinander gebracht, welches der erste und welches der zweite Teil ist. Und ich habe mir einfach gemerkt, in beiden Titeln kommt Ghost vor und da wo Ghost hinten ist, also an zweiter Stelle, das ist der zweite Teil.
Das ist mir zu kompliziert.
Egal, es ist ja auch egal. Ich wollte es nur einschieben. Jedenfalls, spielerisch baut Ghouls and Ghosts ja auf seinen Vorgänger, also Ghosts and Goblins, auf. Und ist, das haben wir jetzt schon gesagt und werden wir noch ein paar Mal sagen, definitiv eines der schwierigsten Spiele dieser Zeit. Vielleicht nicht eines der schwierigsten aller Zeiten, aber es ist schon sehr, sehr schwer.
Ja.
Also auch hier wurde der Schwierigkeitsgrad hochgehalten. Das wird von vielen oder wurde vor allen Dingen, bevor man so Quality of Life Features hatte, von vielen als frustrierend und in Teilen sogar unfair empfunden. Ob das jetzt wirklich so ist, ob das bei uns der Fall war, das klären wir später. Zumindest war oder ist dieser hohe Schwierigkeitsgrad vermutlich das ikonischste Merkmal, das dem Spiel beziehungsweise den ersten beiden Spielen vorauseilt. Auch wenn man die noch nie gespielt hat. Die meisten Leute wissen schon, wenn man sich mit Retro-Gaming irgendwie beschäftigt, ah ja, das sind doch diese ultraschweren Spiele, die man dann sogar noch zweimal spielen muss. Aber auch da kommen wir später nochmal zu.
Zweimal?
Ja. Aber lass uns jetzt nochmal, ich habe gerade schon Beetlejuice von 88 erwähnt, lass uns doch mal kurz noch die zeitliche Einordnung einschieben. Was war 88 noch so los? Es war ja nun, wie viele Jahre dieser Zeit, irgendwie auch ein Schlüsseljahr. Ne? In jedem Jahr wurde irgendwas Neues entwickelt. Die Technik hat sich rasend schnell weiterentwickelt. Da kamen neue Arcade- und Konsolenspiele raus, ganz neue Konsolen. Du sagtest es gerade schon, Fantasy und Horror waren total angesagt. Was war denn im Games-Bereich los, Tobi?
Da sind schon so ein paar ordentliche Klopper rausgekommen. Super Mario Bros. 2 ist erschienen. Super Mario Bros. 3 absurderweise auch, allerdings nur in Japan.
Das ist krass, dass das schon so früh in Japan erschienen ist. Ne? Bei uns kam das, glaube ich, erst 90.
Mega Man 2 ist erschienen, ebenfalls von Capcom. Altered Beast kam raus, Katakiss, Microprose Soccer, Silkworm, falls das irgendjemand kennt, und Zack McCracken ist erschienen.
Ist das nicht auch das Jahr, in dem das Mega Drive in Japan erschienen ist, 1988 schon?
Das kann schon sein. Es ist ja deutlich früher erschienen, als man das so meint, aber ja, das mag sein.
Also ja, das war definitiv ein Umbruch. Und im Filmbereich war auch viel los. Neben Beetlejuice, den wir schon erwähnt haben, kam Willow, Der Prinz aus Zamunda, Rambo 3, Twins, Stirb langsam, Cocktail mit Tom Cruise und Big mit Tom Hanks, die beiden Toms am Ende unserer kleinen Liste. Also da war schon gut was los in dem Jahr.
War jetzt gar nicht so viel Fantasy, wie ich behauptet habe. Immerhin mit Willow ist einer dabei. Ist der Masters-Film nicht auch daraus?
Er ist von 87.
Ah, aber auch die Zeit.
Ne? Ja, die Zeit auf jeden Fall. Und wenn wir die Liste ein bisschen erweitern würden, dann würden wir garantiert so diverse Horrorfilme finden. Es kam bestimmt irgendein Freddy oder Freitag der 13. Vielleicht auch, keine Ahnung, irgendein Halloween oder so. Irgendwas wird in dieser Zeit an Horror auch rausgekommen sein. Das war schon noch die Zeit der Horrorfilme. Und wie du schon sagtest, mit Willow, Beetlejuice ist irgendwie Fantasy. Im weitesten Sinne ist ja selbst Der Prinz aus Zamunda irgendwie, ist es ein Märchen, oder? Komm, kann man auch als Fantasy sehen. Und Big ist auf jeden Fall auch Fantasy.
In den Charts war es auch ein bisschen gruselig. I Should Be So Lucky von Kylie Minogue. Ja, obwohl.
Ach komm, ist schon okay. Ich finde okay, komm.
Unsere Kylie. Girl, You Know It's True von Milli Vanilli. Da wird es schon ein bisschen gruseliger. Mhm. Don't Worry, Be Happy. Naja, ich glaube, mittlerweile kann man es nicht mehr hören, aber es sind schon alles Dinger, die auch heute noch im Radio laufen.
Ja, ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich Don't Worry, Be Happy damals überhaupt nicht mochte. Ich werde diesen Song immer mit unserem gemeinsamen Klassenkameraden Dennis in Verbindung bringen, weil der den total geliebt hat und ich konnte diesen Song überhaupt nicht ab. Und es hat mich total genervt, dass er den so gut fand.
Aber er war schon anders und besonders.
Und in dem Video mit Robin Williams.
Oh, das weiß ich gar nicht. Mhm. Okay. Aber lass uns doch mal endlich einen Blick ins Spiel werfen. Mhm. Beziehungsweise lass uns doch mal kurz beschreiben, was wir eigentlich sehen, mit was wir es zu tun haben. Also wir starten das Spiel und nach so einer kleinen Einleitungssequenz gibt es dann auch noch eine kleine Story wenigstens, die uns verrät, dass das Spiel 3 Jahre nach den Geschehnissen von Teil 1 spielt. Und scheinbar hattest du recht übrigens, denn auch hier in diesem Spiel gibt es im Intro keinerlei Sound. Also das war wohl tatsächlich üblich in der Arcade wegen des Lautstärkepegels, wie du ja schon gemutmaßt hast letztes Mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hatte ich doch letztes Mal bei Fantasy Zone, wie du sagtest, gemutmaßt.
Genau. Wir erfahren dann aber, dass das Königreich, in dem das Ganze spielt, wieder von Ghouls und Dämonen heimgesucht wurde. Und auch Prinzessin Prin wurde schon wieder entführt. Dieses Mal von Lucifer, dem Dämonenkönig, der unzählige Seelen der Menschen aus dem Königreich entführt hat und darunter auch die von Ritter Arthurs geliebten Prinzessin. Nun gut. Der Name Lucifer variiert, je nachdem, wo man schaut, beziehungsweise was man liest. Also teilweise wird er auch als Loki oder Satan oder einfach nur Prinz der Dunkelheit oder Sardius bezeichnet. Im Intro der Arcade-Version wird er aber als Lucifer bezeichnet. Also würde ich sagen, bleiben wir einfach auch bei dem Namen.
Ja.
Im Gegensatz zu Lucifer taucht der Name der Prinzessin hier in dem Intro nicht auf, aber es heißt, dass es sich um die gleiche Prinzessin handelt wie in Teil 1. Von daher wird der Name wohl stimmen.
Prin ist irgendwie auch schön.
Und dann schauen wir uns mal an, wie das Spiel so aussieht. Also wir schlüpfen in die Rolle von Sir Arthur, einem tapferen Ritter, der sich durch Horden von Dämonen und Untoten und Monstern kämpfen muss. Und das Ganze halt in so einem düsteren Fantasy-Setting. Und wenn wir uns den Screen mal so angucken, in dem wir uns hier befinden, dann ist das schon recht übersichtlich und minimalistisch gestaltet, würde ich sagen. Mhm. Er lässt viel Raum für das Spielgeschehen. Es gibt natürlich so ein paar übliche UI-Elemente, die so am oberen Rand platziert sind. Da sind die Punkte untergebracht von Player 1 oder Player 2. Es gibt einen Topscore, es gibt natürlich eine Lebensanzeige, das sind initial 3 Leben, die man hat. Und es gibt eine Info, welche Waffe wir momentan benutzen. Also es gibt viele verschiedene, man kann aber immer nur eine gleichzeitig besitzen.
Ja, und es gibt diesen ganz fiesen Timer.
Oh ja, den habe ich besonders geliebt.
Ich habe den auch an der einen oder anderen Stelle verflucht und musste dann einmal tatsächlich sogar neu laden, weil ich überhaupt keine Zeit mehr hatte und ich keinen Bock hatte, den Level nochmal ganz von vorne zu machen. Ich habe an dem einen Bossgegner, so einen Mid-Boss, habe ich einfach ewig lange auf den Körper geschossen. Aber ich musste auf den Kopf schießen, ich habe es aber nicht gerafft.
Ah, perfekt.
Also musste ich den später nochmal machen, aber war nicht so schlimm. Aber Tobi, du hast gerade von Player 1 und Player 2 gesprochen. Man kann Ghouls and Ghosts tatsächlich zu zweit spielen. Allerdings, leider muss man vielleicht sagen, nicht gleichzeitig. Das ist dann eher so eine Hot-Seat-Nummer, also nacheinander. Ne? Wenn einer sein Leben verloren hat, dann ist Player 2 dran, dann wieder Player 1 und so weiter. Man kennt das.
Ja.
Und wie im Vorgänger auch, spielt sich Ghouls and Ghosts ganz klassisch seitliche Draufsicht, wie die meisten Jump'n'Runs, also im typischen Side-Scrolling-Format. Also man läuft von links nach rechts. Unsere Mission ist, die Seelen der Menschen zu retten, die von Lucifer getötet wurden, und natürlich die Prinzessin zu befreien. Das alles passiert insgesamt in 5 Leveln, die aus 2 Abschnitten bestehen und mit jeweils einem Bossgegner abgeschlossen werden. Ganz nett finde ich, dass man am Anfang, da hat man so eine Karte.
Ja.
Und da weiß man dann grob, wo man ist und wie weit man es noch hat. Das ist ganz nett gemacht, finde ich.
Ja, ja, das stimmt.
Und ich habe eben gerade schon von den 2 Abschnitten gesprochen. Die gehen fließend ineinander über. Also das bekommt man gar nicht unbedingt mit, dass man in einem neuen Abschnitt ist. Außer man stirbt, weil dann wird man an den Anfang des Abschnitts und nicht an den Anfang des Levels zurückgesetzt. Oder man spielt die Master System Version, weil die blendet nämlich tatsächlich über, da ist es nicht fließend. Da gibt's dann nochmal einen Ladescreen.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal nicht so super spektakulär, ist aber, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, trotzdem mega schwer. Es sind Horden von Gegner unterwegs, die kommen aus allen möglichen Richtungen, die spawnen auch immer wieder. Hm. Zum Beispiel am Anfang diese Skelette, die aus dem Boden kommen. Wenn man dann stehen bleibt und denkt, ach, ich ruhe mich mal ein Sekündchen aus, gucke auf den Timer, da kommen schon die nächsten Monster aus dem Boden. Also man hat wirklich überhaupt keine Zeit, mal irgendwo einen Moment zu verschnaufen. Insgesamt ist das Ganze ganz typische Plattformer-Levelgestaltung, Hindernisse aus Felsen, Bäumen, Plattformen und ähnlichen Dingen. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Items einzusammen, die Punkte bringen. Oder es erscheinen Schatztruhen, in denen andere Waffen oder Rüstungen versteckt sein können.
Oder aber auch ein Gegner, der so ein bisschen wie ein Zombie-Baron aussieht.
So ein Zauberer, würde ich sagen.
Ja, mich hat er immer an Baron Zandi aus Live and Let Die erinnert.
Ah, okay, verstehe. Ja, aber der Zylinder, ne, der dunkle Umhang mit dem roten Inlay, für mich war das ein Zauberer. Passt ja auch, weil der verzaubert dich, ja?
Genau, da muss man ein bisschen aufpassen. Also man haut da so nichtsahnd auf die Schatzkiste drauf und hofft auf eine geile Waffe oder eine Rüstung. Aber wenn man Pech hat, kommt halt dieser Zauberer raus und lässt einen altern. Der verzaubert einen und dann wird man von einem stattlichen Ritter zu so einem klapprigen Greis, also für kurze Zeit. Das sieht zwar ganz lustig aus, ist aber mega nervig und auch gefährlich, denn man ist sehr, sehr langsam in diesem Zeitraum. Manchmal wird man aber auch zu einer kleinen Ente.
Okay, ich wollte dich gerade fragen, weil du hast eben von dem Greis gesprochen. Ich habe den Greis nämlich nie gesehen. Ich habe das auch gelesen, dass man...
Echt nicht?
Nee, ich hab das auch gelesen, dass man zu einem Greis werden kann. Aber
okay.
Wenn dieser Zauberer da aus der Kiste rauskam und mich verzaubert hat, bin ich immer eine Ente geworden?
Ich hatte das recht ausgewogen. Ich glaube, das war einfach ziemlich random, was da passiert ist. Aber ich habe auf jeden Fall beides mehrfach gesehen.
Okay, ja, ich habe aber auch meistens geschafft, den Zauberer kaputt zu schießen, bevor er eine Chance hatte, mich zu verzaubern. Aber wenn er es geschafft hat, bin ich immer eine Ente geworden.
Was noch besonders erschwerend hinzukommt, das hast du gerade schon angesprochen, ist diese zeitliche Komponente. Mhm. Das ist wirklich ein Grauen. Also die wird hier total wichtig in jedem Level, denn jeder Abschnitt muss in einem kurzen Zeitraum geschafft werden. Und die sind meistens nicht viel länger als 2 oder 3 Minuten. Und das ist echt nicht viel, weil hier wirklich viel los ist in diesen Levels mit ganz, ganz vielen Gegnern. Aber immerhin kriegt man beim Eintritt in den nächsten Abschnitt, also in diesen zweiten Abschnitt, wieder neue Zeit auf die Uhr.
Ja.
So, das kriegt man auch nicht immer unbedingt mit und freut sich dann eher über die Zeit, die plötzlich wieder da ist. Das ist schon echt fies. Du hast es gerade gesagt, man hat keine Zeit, mal durchzuatmen, weil es im gesamten Spiel kaum Stellen gibt, an denen man sich überhaupt ausruhen könnte. Es gibt so ein paar, ich habe schon ein paar Ecken gehabt, wo ich mich mal kurz hinstellen konnte, aber bringt dir halt auch nicht viel, weil die Zeit läuft, ne? Und das ist schon hart und kann auch ein bisschen nerven.
Ja, total, finde ich auch. Und wie gesagt, ich habe da eben gerade schon erwähnt, der eine Gegner, in dessen Körper ich die ganze Zeit reingeschossen habe, und am Ende ist mir einfach die Zeit ausgegangen. Ansonsten bin ich, weil ich den Timer im Blick hatte, oder nicht die ganze Zeit, aber ich habe am Anfang gedacht, oh, da ist ein Timer, ich muss mich beeilen, habe ich nie Zeitprobleme gehabt, außer das eine Mal halt. Und was dann am Ende noch nervt, das habe ich ja eben gerade auch schon gesagt, ist das zweite Mal durchspielen. Denn wenn du den ersten Durchgang des Spiels geschafft hast, also solltest du es schaffen, es ist ja sehr, sehr schwer, dann schafft es nicht gleich beim ersten Mal, dann erfährt man am Ende, dass das noch nicht das echte Ende ist. Man muss das ganze Spiel nochmal spielen, um die echte Schlusssequenz sehen zu können.
Boah, da werde ich wohl nie hinkommen, vermutlich.
Ja, das, als ich das erste Mal durchgespielt habe, kommen wir gleich noch zu, auf die Quality of Life Features, habe ich gedacht, boah, tue ich mir das jetzt nochmal an? Es dauert ja nicht so lange, aber es ist halt schon schwer.
Man kann sich das ja auch schon, ne, diesen Twist oder diese Designentscheidung, wenn man so will, hatte man ja auch im ersten Teil schon getroffen. Und sich damit auch nicht nur Fans.
Ja, das stimmt wohl.
Der war nämlich auch unerträglich schwer und damit es auch bloß nicht langweilig wurde, hat man den Schwierigkeitsgrad hier tatsächlich auch noch ein bisschen erhöht. Also Ghosts and Goblins war schon schwer und Ghouls and Ghosts ist tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, so sagt man. Es gibt aber auch ein paar ganz interessante Neuerungen, die sie da mit aufgenommen haben. Ne? Zum Beispiel, dass man hier nicht nur horizontal, sondern auch vertikal schießen kann.
Ja, nach oben und unten, wobei ich nie nach unten geschossen habe, aber nach oben diverse Male.
Also je nachdem, was man so für Waffen hat. Mit einigen kann man schießen, mit anderen nicht. Und dieses Schießen nach oben und unten, das ist schon echt ein großer Fortschritt, denn diese Gegner kommen ja auch aus allen Richtungen. Ja. Und nicht nur von hinten und vorne, sondern flattern auch mal von oben heran. Das hat mir an der einen oder anderen Stelle schon auf jeden Fall weitergeholfen.
Ja, richtig, richtig. Wobei Schießen natürlich ein großes Wort ist für dieses Spiel, was es ja dann irgendwie zu einem Run and Gun oder eher zu einem Run and Throw macht, weil man wirft ja eigentlich eher, man hat ja Wurfwaffen. Deine Standardwaffe ist eine Lanze und die wirfst du. Du hast später noch andere Waffen, die du auch alle wirfst. Also eigentlich ist es eher werfen. Also wenn wir von Schießen reden, meinen wir eigentlich werfen.
Ganz genau. Und diese Waffen verhalten sich natürlich auch alle so ein bisschen anders. Also eine Lanze natürlich komplett anders als der Dolch oder die Axt oder das Schwert. Mhm. Aber über die Waffen sprechen wir gleich nochmal in Ruhe. Es gab auch ein Update im Rüstungssystem. Also man trägt hier anfangs nach wie vor, wie in Teil 1, auch eine normale silberne Ritterrüstung, die uns vor einem Treffer schützt. Und wenn man dann getroffen wird, dann verliert man diese Rüstung und kämpft in dieser, ja, das meinte ich vorhin mit dieser humoristischen Ebene, kämpft hier in der ikonischen Unterhose weiter.
mit den roten Herzchen drauf, die weiße Unterhose mit den roten Herzchen. Absolut Klischee, aber wer Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins irgendwie kennt, der kennt auch dieses Bild von Arthur in der Unterhose, oder?
Ja, also das haben sie Gott sei Dank übernommen vom ersten Teil. Und das sieht auch schon witzig aus. Ja. Ne? Also da fliegen dann wirklich diese Rüstungsteile in so einer kleinen Animation weg und er steht dann deine Unterhosen da. Und ja, beim nächsten Hit verliert er dann tatsächlich ein Leben.
Mhm. Wird dann zu einem Skelett. Und dieses Rüstungssystem, was du gerade angesprochen hast, in einigen der Kisten, Tobi, das hast du ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, kann man eine neue Rüstung finden, nämlich eine goldene Rüstung. Und die schützt einen dann zweimal. Also wenn man einmal getroffen wird, dann ist man wieder in der silbernen Rüstung unterwegs. Und wenn man dann nochmal getroffen wird, dann ist die Unterhose da. Und erst dann stirbt man. Also man hat dann 3 Hitpoints anstatt nur 2. Das ist schon erheblich leicht. Was heißt erheblich leicht? Aber es ist halt leichter, wenn man halt Point mehr hat. Und was diese Rüstung noch hat, wenn man den Feuerknopf gedrückt hält, dann bekommt man eine magische Attacke.
Und die hat mir auf jeden Fall an vielen Stellen sehr, sehr weitergeholfen.
Echt? Hast du die benutzt?
Also ja, häufig. Also wenn ich Zeit dazu hatte.
Das ist das Ding. Ich habe nie Zeit gehabt. Ich stehe dann da und will diese Taste drücken, aber von überall kommen Gegner. Ich habe überhaupt keine Zeit, diese Waffe aufzuladen und zu benutzen.
Doch, also ich habe die schon einige Male benutzt. Also man hat damit einfach noch einen weiteren mächtigeren Angriff, ne, wenn man die Rüstung trägt, mit der man dann auch größere Angriffswellen mal einigermaßen effektiv bekämpfen kann. Ist taktisch an manchen Stellen nicht so schlecht. Aber du hast recht, war nicht immer so easy anzuwenden. Kommen wir gleich nochmal zu.
Ich habe einfach vielleicht diese Stellen nicht gefunden, die du gefunden hast.
Ja, man muss sich die Zeit nehmen.
Hat man ja nicht. Weder durch den Timer, durch die ganzen Gegner. Du hast ja keine Zeit.
Wo ein Wille, da ein Weg.
Ja, wo ein Wille, da ein Arthur in der goldenen Rüstung mit Magie.
Wir können ja mal grundsätzlich über die Steuerung sprechen, ja, wo wir gerade schon dabei sind. Die ist nämlich mit 2 Buttons auch relativ schnell erklärt.
Ja, springen und angreifen, fertig.
Genau. Ansonsten gibt's natürlich noch ein Steuerkreuz.
Ja, okay, ja. Mit irgendwas müssen wir hin und her rennen.
Und insgesamt funktioniert das auch alles einigermaßen gut. Allerdings muss man dem Arthur schon recht präzise steuern. Denn ich fand, der bewegt sich relativ träge. Mhm. Beziehungsweise die Sprungmechanik ist starr.
Oh ja.
Also so, dass man, wenn man einmal in die Luft springt, die Richtung auch nicht mehr ändern kann. Das macht an vielen Stellen die Sache nicht unbedingt besser.
Und du kannst nach vorne nicht aus dem Stand springen. Also sprich, wenn du die Sprungtaste ohne Bewegung drückst, dann kannst du in der Luft nicht die Bewegung beginnen. Du musst quasi ein bisschen in Anführungsstrichen Anlauf nehmen. Wer das nicht haben möchte, also wer sich in der Luft bewegen möchte, der muss die Master System Version spielen. Da funktioniert das tatsächlich. Da kannst du in der Luft die Richtung ändern. Das ist ganz cool.
Ja, das hat mich auch tatsächlich öfter mal genervt, wenn man so in einer Grube sitzt und hochspringen will oder eine höhere Stufe und man zu nah dran ist, dann passiert einfach nichts. Das kann schon nerven.
Das hatte ich auch ein paar Mal. Das führt aber halt dazu, dass man die ganzen Aktionen ein bisschen im Voraus planen muss. Nebenbei muss man 1000 Gegner abwehren. Also das ist kein leichtes Spiel. Ich sag's nochmal.
Haben wir schon nervig erwähnt eigentlich?
Nee, ich glaube nervig noch nicht. Wir haben unfair und was war das andere noch? Irgendwas hatten wir vorher noch, aber ich glaube nervig noch nicht.
Ja, scheint ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein.
Kommen wir später zu.
Aber zum Glück gibt's ja Waffen, die es einem hier ein bisschen einfacher machen können. Und die unterscheiden sich teilweise sehr stark in ihrer Wirkung. Wir können ja mal einen Blick ins Waffenarsenal werfen.
Ja, es gibt eine Vielzahl von Waffen. Jede hat eigene Eigenschaften und wirkt sich anders aufs Gameplay aus und hat dann auch andere besagte magische Fähigkeiten. Ne, die goldene Rüstung.
Genau, und du hast es eben schon kurz angedeutet. Man muss sie aufladen. Das heißt einfach, man braucht so 1,5-2 Sekunden, bis dieser Balken voll aufgeladen ist und erst dann wird dieser Zauber ausgelöst.
Du erwähnst gerade den Balken, den haben wir eben noch nicht erwähnt. Wenn man die goldene Rüstung einsammelt, dann hat man unten einen Balken, so einen Punktebalken im Prinzip. Und da sieht man dann auch, wie weit die Rüstung schon aufgeladen ist und wann das Ding voll aufgeladen ist und wann man dann loslassen kann. Das kann man auch ein bisschen timen.
Das kam mir übrigens öfter mal mit dem Dauerfeuer ins Gehege. Ich hatte mir extra Dauerfeuer auf meine Feuertaste gelegt, damit ich schneller zuschlagen oder schießen kann. Und das kollidiert dann natürlich mit dem Aufladen dieser Progress Bar. Und ja, da muss man hin und wieder mal wieder zurückschalten in den normalen Modus, wenn man denn gerne die Magie benutzen möchte.
Das passt ja gerade ganz gut. Dann schieben wir das mal ganz kurz ein. Worauf hast du denn gespielt, Tobi?
Ich habe es auf meinem Raspberry Pi emuliert gespielt mit dem MAME-Emulator. Da war ich dann wohl auch relativ nah dran an der Arcade-Erfahrung. Außerdem konnte ich mir da so ein paar kleine Quality-of-Life-Features gönnen. Ne? Ich habe wirklich gespeichert, bis der Arzt kommt. Und schäme mich nicht dafür. Nee,
bei dem Spiel muss man sich auch nicht schämen, finde ich.
Und du?
Ich habe es tatsächlich auf meiner Xbox Series gespielt. Das muss man nicht auf der Xbox spielen, kann man auch auf der PlayStation oder der Switch spielen. Es gibt nämlich eine ganz wundervolle Arcade-Sammlung von Capcom, die heißt Arcade Stadium. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil von. Und das ist im Prinzip eine leere Arcade und du kannst dir einzelne Arcade-Automaten dazu kaufen. Ich glaube, die Dinger kosten dann 3 Euro pro Spiel, 4 Euro pro Spiel. Du kannst es aber auch als Bundle kaufen, irgendwie alle 30 Spiele oder so oder alle 20, eher 30. Ich weiß nicht gerade nicht genau, wie viele Spiele da drin sind. Da war auf jeden Fall auch Ghouls and Ghosts drin und da hatte ich nämlich, und darum habe ich gefragt, da hatte ich nämlich 2 Feuertasten, eine klassische, also immer wieder tap, 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 gedrückt halten, lädt auf. Oder ich hatte einen dedizierten Feuerknopf, der Autofeuer hatte.
Na, das ist natürlich cool.
Das war ganz cool und ein Feature, also da gab's natürlich auch das Quality of Life Feature abspeichern, aber noch mehr Quality of Life für so ein schweres Spiel war zurückspulen. Ich habe das erste Mal in meiner Spielerkarriere zurückspulen ausgiebig genutzt. Und es war total geil, muss ich sagen. Es war wirklich gut. Du konntest dann, ich weiß nicht genau wie weit, 5 Sekunden, 10 Sekunden zurückspulen. Also konntest nicht bis zur Unendlichkeit und viel weiter zurückspulen. Aber so ein paar Sekunden ging das. Und wenn du dann wirklich verkackt hattest an einer Stelle und gedacht hast, boah, nee, ey, der Abspeicherpunkt ist jetzt auch noch mal ewig weit weg, dann spulst du einfach kurz zurück und setzt den Sprung noch mal neu an, nur den Sprung. Und das war wirklich gut. Und so habe ich es bis in letzten Level und tatsächlich auch den ersten Durchgang geschafft.
Das ist doch auch okay. Also ich meine, wir sind alt, haben wenig Zeit. Also was haben wir uns da mit solchen nervigen, vollkommen veralteten Spielmechaniken rumgeschlagen?
Ey, aber wir haben es immerhin gespielt und nicht nur ein Let's Play geguckt.
Das stimmt.
So, das ist geklärt. Dann lassen wir weitermachen. Womit haben wir denn geschossen oder was haben wir geworfen? Die Lanze habe ich schon gesagt. Das ist die Standardwaffe. Die sieht zwar aus wie eine Lanze, funktioniert aber eigentlich eher wie ein Wurfspeer. Das Teil hat eine ganz gute Reichweite und eine mittlere Angriffskraft. Fliegt straight geradeaus, nach links, nach rechts, nach oben. Als Zauber in der Kombi mit der goldenen Rüstung hat das so eine Thunder, so eine Donnermagie. Das sind so Blitze, die aus Arthur rauskommen und einmal dann über den Screen wandern und ja, viele Gegner tot machen.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Allrounder, würde ich sagen, mit dem man da auch startet.
Ja, ne? finde ich auch.
Dann gibt's noch den Dolch und der hat ähnliche Eigenschaften wie die Lanze. Zwar nicht die Reichweite, ist dafür aber deutlich schneller, also so schnell, dass man bis zu 3 Dolchen auf einmal in einer Aktion abfeuern kann. Und das Ding gilt, wie ich erfahren habe, als eine der besten Waffen oder der beliebtesten Waffen. Genauso wie die Magie, also diese Double Magic, das ist der Doppelgänger, das ist ganz cool, denn für eine kurze Zeit haben wir plötzlich einen Doppelgänger, also es gibt 2 Arthurs, der mit uns kämpft und der nicht besiegt werden kann von den Gegnern.
Das ist so eine Art Schatten, ne? Also das ist kein computergesteuerter Mitläufer, der läuft so 2, 3, 4 Schritte hinter dir und macht genau das gleiche wie du, ne?
Genau, eigentlich eine ganz coole Idee.
Ich habe das zu spät gerafft, dass der das macht. Bis dahin fand ich den Dolch eher doof.
Ja.
Habe ich nicht.
Ich habe den auch nicht so oft gehabt.
Ich habe den, wenn ich den hatte, das war ganz witzig, nochmal das Zurückspulen erwähnen, wenn ich eine Kiste kaputt gemacht habe und mir hat nicht gefallen, was da drin war, habe ich zurückgespult, bin einen Schritt nach vorne oder hinten gegangen, also in einer ganz bisschen anderen Position habe ich die Kiste kaputt geschossen und dann war auch was anderes in der Kiste.
Ja, ja. Die erscheinen immer an denselben Stellen, aber es sind unterschiedliche Dinge drin.
Außer der Magier. Ich glaube, der ist immer in denselben Kisten. Die erste Kiste im Spiel, da ist immer ein Magier drin.
Der kam mir auch ein bisschen zu häufig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay, ja, gut. Das stimmt.
So, was hat man noch?
Als nächstes haben wir das Schwert. Das fand ich am dümmsten. Denn das ist keine Projektilwaffe. Das Schwert kann man nicht werfen. Hat also eine sehr kurze Reichweite, das richtet zwar doppelt so viel Schaden wie die Lanze an, die Magie heißt Thunder Dragon, da steigt so ein Drache in die Luft und klärt den Himmel von fliegenden Feinden, habe ich nie benutzt, also den Thunder Dragon habe ich nie gesehen, weil ich das Schwert einfach nie benutzt habe. Eine Nahkampfwaffe in dem Spiel finde ich voll doof.
Hat mir auch gar nicht gefallen, ich kann nachher nochmal erklären warum. Möchte aber zunächst die Axt nicht unerwähnt lassen. Die kann auch geworfen werden, allerdings immer nur eine gleichzeitig. Die ist deutlich langsamer als der Dolch und fliegt in so einem, ja, in so einem Bogen, so einem diagonalen Bogen, also nicht geradeaus wie Lanze oder Dolch. Und die ist zwar relativ langsam, aber richtet schon ordentlich Schaden an. Also die fand ich nicht so schlecht. Ich fand die eigentlich ganz cool, hab die auch meistens genommen, wenn ich sie gefunden habe. Als Magie hatte das Ding so eine Exploding Magic, das heißt, da werden dann so Explosionen verursacht, die alle Gegner, die um dich herumstehen, so verbrennen. Ne? Also auch eine ganz coole und mächtige Waffe eigentlich.
Ich mochte die Axt auch nicht so, die Flugkurve mochte ich nicht.
Ja, klar, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass man auch das trifft, was man wollte, aber die hat auch nicht die allergenaueste Kollisionsabfrage, sodass man eigentlich immer einiges mitgenommen hat, was so vor einem stand. Ich fand das schon okay.
Na gut. Als nächstes kommt das Firewater, das brennende Wasser.
Das finde ich auch cool.
Das fand ich tatsächlich auch ziemlich geil. Das hat nur eine begrenzte Reichweite. Das ist im Prinzip so eine Fiole, die du auf den Boden schmeißt und du so eine Feuerwasserpfütze vor dir sich lang bewegt.
Ja.
Und das macht schon ordentlich Schaden.
Ja.
Als Magie hat das Ganze Feuerbälle, also Feuerbälle werden erzeugt, die so strudelartig sich um einen herum bewegen. Die Magie habe ich tatsächlich auch, ich habe viel zu selten Magie benutzt, aus Gründen, die Feuerwassermagie habe ich nie benutzt, habe ich nie gesehen, weil ich halt die Magie allgemein nie benutzt habe oder selten benutzt habe.
Na, habe ich schon ein paar Mal angewendet. Die fand ich auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich glaube, Axt und Firewater waren so die beiden Waffen, die ich am häufigsten benutzt habe, fand ich super. Also Firewater hat mir gefallen.
Ja, ich mochte die Waffe auch.
Dann gab's noch die Discus oder die Diskusscheibe, wieder eine Projektilwaffe. Von der konnte man maximal 2 gleichzeitig werfen, hatte eine ganz gute Reichweite und konnte vor allem auch geduckt abgefeuert werden. Das heißt, wenn man sich geduckt hat, dann glitt die so über den Boden und hat die Gegner so weggefegt, fand ich auch ganz nett. Als Zauber gab es hier die Mirror Magic, das war so eine Art Spiegel, der für ein paar Sekunden vor einem erschienen ist und wie so ein Schild funktioniert hat.
Die Diskusscheibe fand ich richtig gut als Waffe. Die macht ja auch keinen geraden Weg, die macht ja auch so eine leichte Biegung nach oben, aber nicht so nervig wie die Axt. Die Axt, die konnte ich nicht so gut einschätzen, wo die langfliegen wird. Bei der Diskusscheibe konnte ich das relativ gut und die konnte man auch vernünftig nach oben werfen. Ich fand allerdings die Magie der Diskusscheibe total doof. Diesen Schild, das war irgendwie nix. Ja. Den habe ich tatsächlich 2-3 Mal benutzt, weil ich die Diskusscheibe viel benutzt habe. Und das Ding fand ich nicht so toll.
Geht mir auch so, ja. War so das gute Mittelding zwischen Dolch und Lanze, finde ich.
Mhm. Fand ich sogar besser als den, also ich ganz persönlich, aber ich habe den Dolch auch vielleicht einfach zu selten benutzt. Das kann durchaus sein. Und dann gibt's zu guter Letzt noch die Waffe, die wir beide nicht gesehen haben, weil wir den zweiten Durchgang nicht gespielt haben. Das ist nämlich die Psycho Cannon. Das ist wieder eine Projektilwaffe und die gibt es halt nur im zweiten Durchgang. Und ohne die kann man den Endgegner, also Lucifer, nicht besiegen. Die Waffe ist die stärkste Waffe im Spiel und kann nur gefunden werden, wenn Arthur zuvor ein bestimmtes Artefakt entdeckt hat. Das Goddess Bracelet. Mhm. Wenn man das hat, kann man auch keine andere Waffe mehr aufsammeln und muss mit der Psycho Cannon weiterspielen. Aber wenn die so geil ist, dann ist das ja auch wahrscheinlich nicht so schlimm, dass man nur mit der weiterspielen kann.
Die findet man auch erst im letzten Level des zweiten Durchgangs. Also ich glaube, wenn man die einmal hat, dann kann man schon froh sein. Was war denn so deine Go-To-Weapon of Choice?
Ja, wie gesagt, am meisten habe ich die Diskusscheibe benutzt und ich glaube, in zweiter Instanz war es dann die Lanze. Das waren so meine beiden Lieblingswaffen und dann würde ich das Feuerwasser als drittes nehmen. Bei dem Feuerwasser fand ich ein bisschen doof, das konntest du nicht vernünftig nach oben werfen.
Das stimmt. Mein Dilemma übrigens, ich habe das Spiel ja nicht durchgespielt, wie ich gesagt habe, und befinde mich da gerade beim letzten Boss, bevor es dann zu Lucifer geht. Das ist so eine fette Fliege oder sowas, irgendwie so ein fliegendes Getier.
Dieses Viech, was sich aus mehreren kleinen Fliegen dann immer wieder zusammensetzt, ne? Und so zwei oder drei grüne Bälle abschießt.
Genau. Auf jeden Fall stecke ich vor diesem Boss und habe das Schwert. Ich habe aus Versehen das Schwert und kann auch nicht mehr zurück, weil der Weg wird mir versperrt von einem zu hohen Hindernis. Mhm. Das heißt, ich bin gezwungen, den Kampf gegen dieses Viech mit dem Schwert auszutragen und das ist mir einfach nicht gelungen. Also eine Nahkampfwaffe, keine Chance.
Und du hast dann scheinbar auch nur einen Safe State, immer schön Quick Save und Quick Load. Ja, okay. Das hat mich...
Ist nicht so geil.
Ich wollte gerade sagen, das hat mich in meiner Version, also in dem Arcade Stadium, in dem Capcom Arcade Stadium, ein bisschen genervt. Es gibt da, oder ich habe zumindest keinen Quick Save entdeckt. Ich musste dann immer ins Menü speichern, wenn ich gestorben bin oder neu laden wollte, halt wieder ins Menü laden. Aber du kannst, glaube ich, bis zu 30 Save States haben. Und wenn du eh im Menü bist, dann machst du halt den nächsten Save State. Und so hatte ich nicht das Problem wie du. Ich habe dann einfach einen Save State davor, der besagte Gegner, gegen dessen Körper ich immer geschossen habe und dadurch so viel Zeit verballert habe, habe ich dann einfach nochmal einen Save State kurz vor diesem Gegner geladen. Ja, das kannst du mit Quicksave halt nicht, ne? Und dann fängst du plötzlich wieder ganz von vorne an.
Auf dem Raspberry wird halt immer der letzte Quicksave überschrieben. Wäre halt geil, wenn es da so ein inkrementierendes Speichern gäbe, dass immer eine neue Version gespeichert wird, automatisch, ohne dass ich da irgendwie einen Slot für aussuchen muss.
Aber du kannst einen neuen Slot aussuchen, das weißt du.
Ja, ne? ich weiß, aber das ist mir halt zu nervig, ne? Du willst ja irgendwie schnell laden und speichern. Passiert dann ja auch hin und wieder mal, dass man aus Versehen speichert, obwohl man laden wollte oder umgekehrt.
Oh ja.
Ist mir auch nicht nur einmal passiert. Aber vielleicht, das wäre noch eine Idee, also ich habe noch 3 Leben, glaube ich, in dem State, könnte einmal mich ja selber töten und springe dann ja an einen Punkt zurück, wo ich vielleicht noch eine andere Waffe finde. Das wäre noch eine Idee.
Das solltest du tun. Wenigstens das erste Mal. Der Endgegner ist auch gar nicht so schwer. Die gehen wir jetzt durch, ne, gleich.
Kommen wir gleich noch dazu, genau. Wir gucken uns nochmal eben an, was es noch so für Dinge gibt, die da so herumliegen. Das sind ja einige, die da in den Schatztruhen und drumherum so rumfliegen. Da gibt's natürlich die Rüstung, ne? Also Silber und Gold und die Waffen. Aber es gibt auch Schlüssel, die zum Beispiel für irgendwelche Türen benötigt werden. Oder Puppen. Das ist einmal die Citizen Doll und die Night Doll. Für die gibt's Punkte. Jeweils 200 beziehungsweise 500 Punkte.
Das ist nicht so spannend, wie es klingt. Es gibt nur Punkte. Nee. Und du hast gerade die Rüstung erwähnt, also dass man auch die silberne Rüstung finden kann. Die findet man natürlich nur, wenn man schon in Unterhose rumläuft. Also wenn man schon einen Hitpoint verbraten hat.
Genau. Und diese Items liegen nur der Vollständigkeit halber nicht nur in Schatztruhen rum, sondern die können auch mal in so Keramiktöpfen rumliegen, die von Gegnern zurückgelassen werden.
Stimmt, ja, genau. Sind das Keramiktöpfe? Ich habe das tatsächlich immer so als so Bastkörbchen gesehen.
Okay, ich habe da so Amphoren irgendwie drauf.
Ja, ergibt mehr Sinn. Die zerbrechen ja auch. Ergibt viel mehr Sinn als ein Bastkörbchen. Das zerbricht ja nicht. Aber es ist eigentlich ganz cool. Man sieht auch, welche Gegner diese Keramiktöpfe tragen. Also das ist tatsächlich eine Grafik. Das ist dann nicht, dass du einen Gegner abschießt und plötzlich liegt da random so ein Keramiktopf, sondern du siehst schon, da kommt ein Skelett aus dem Boden. Ach, guck mal, und das trägt so ein Keramiktopf. Das Ding muss ich also abballern, wenn ich mehr Punkte will oder wenn ich, eine andere Waffe haben will.
Was Skelette halt so mit sich rumtragen. Sense und Keramiktöpfe. Mhm. Apropos Skelette, die Gegner. Mhm. Wir haben ja eben schon den Zombie-Baron erwähnt, der so random aus Schatztruhen rauskommt.
Ich sage immer noch, es ist einfach nur ein Zauberer.
Na gut, wahrscheinlich ist es das auch. Ich glaube, in der Spielbeschreibung steht auch tatsächlich Zauberer. Aber ich, guck mal, Friedhof und Viech mit Zylinder, da muss ich an Baron Sammy denken.
Ja, es sei dir gegönnt.
Es gibt aber noch ein paar andere Gegnertypen, die einem immer wieder mal begegnen und denen, die man wohl am häufigsten begegnet und auch die man als erstes sieht. Das ist dieser von dir schon erwähnte Grim Reaper, also der klassische Sensenmann, der so aus dem Boden spawnt. In Wirklichkeit sind das natürlich alles die Toten, die Lucifer wieder zum Leben erweckt hat. Story und so. Die sind auch nicht so irre gefährlich, aber von denen gibt's einfach viele, ne?
Ja, mit einem Treffer sind die halt erledigt. Wenn du sagst, die sind nicht so gefährlich, im Prinzip ist ja jeder Gegner in diesem Spiel von der Stärke seines Angriffs gleich gefährlich, weil ein Hit, also eine Berührung des Gegners und du verlierst halt einen Hitpoint, das hat also keinerlei Einfluss, aber was können die einstecken und haben die vielleicht irgendwelche besonderen Angriffspattern? Da gibt's ja auch Gegner, die welche haben. Insofern, ja, ich weiß schon, was du meinst, wenn du sagst, sie sind nicht so super gefährlich. Aber wenn die dich einmal berühren, ist trotzdem einer deiner Hitpoints weg.
Genau, die Bewegungsmuster sind die Schwierigkeit. Also es gibt unzählige Goons, die da rumlaufen, die müssen wir jetzt hier auch nicht alle aufzählen. Aber zum Beispiel gibt's diese Schweine-Oger.
Ja, an die habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Die von oben runter kotzen. die fand ich auf jeden Fall sehr nervig.
Die machen auch so eine Laufattacke, wenn du dann irgendwie die Leiter gerade hochläufst und nicht aufpasst, dann kommen die auf dich zugerannt. Die sind echt arschig, ja.
Dann gibt's so Riesenregenwürmer, es gibt Käfer, Schildkröten und Fledermäuse und. Aber als besonders nervig habe ich zum Beispiel noch diesen Son of Satan in Erinnerung. Das ist dieser Gargoyle, die extrem schwer zu treffen sind, die super nervig sind einfach, weil sie einfach so, ja, so schnelle, ruckartige Bewegungen machen. Die sehen aus wie Firebrand aus Gargoyle's Quest.
Es ist Firebrand aus Gargoyle's Quest.
Ja, da kommen wir noch hin. Und das waren, glaube ich, die mir am meisten zu schaffen gemacht haben, die mich am meisten genervt haben einfach. Oder auch diese Skullflowers, diese Blumen, die aus dem Boden kommen und so ähnlich wie bei Mario keine Feuerbälle, sondern so Totenköpfe in verschiedene Richtungen, in verschiedene Winkel schießen, fand ich auch sehr nervig. Oder so Drachen, die aus so Löchern spawnen und so rumkringeln. Ja, also es gab schon durchaus nervige Gegner, aber man muss schon sagen, was diese Gegner angeht, das ist schon sehr fantasievoll und vielseitig. Also es gab wirklich, wirklich viele Gegner, da kann man sich echt nicht beschweren.
Bevor wir jetzt zu den Bossen kommen, beziehungsweise das passt zu den Bossen, weil den besagten Gargoyle, den du erwähnt hast, den habe ich nämlich, weil ich den um Verrecken nicht getroffen habe, bin ich einfach weitergelaufen. Aber der blöde Penner, der bleibt ja nicht zurück, der kommt ja immer mit. Und dann habe ich den mit zum Boss genommen und dann musste ich gegen den kämpfen und gegen den Boss. Das war scheiße.
Manchmal kommen die auch zu zweit, später gibt es zwei davon. Aha. Aber ja, der ist schon wirklich sehr, sehr nervig.
Da wäre, wenn die Zeit nicht immer so gegen dich wäre, also die Zeit, bis dich wieder der nächste Gegner angreift, meine ich in dem Fall gar nicht die Uhr, da wäre dann tatsächlich die Magie gut, ne? Wenn du so eine so eine Art Screen Cleaner hast oder so, dass du dann vielleicht diesen blöden Gargoyle, ne? Die eine Waffe konnte doch Magie gegen fliegende Gegner einsetzen. Da wäre das Ding dann super.
Ja, und der Typ sitzt ja oft sehr weit oben, da kommst du ja gar nicht ran. Und da musst du warten, bis er dann so sich runterstürzt. Und ja, dann kann es schon zu spät sein.
Und ich habe den ja mit zu den Bossen genommen. Was haben wir denn an Bossen? Ja. Wie sieht's da aus? Die sind ja auch echt vielseitig und teilweise auch nicht leicht zu besiegen. Lass uns mal durchgehen durch die einzelnen Levelabschnitte und lass uns mal die Bosse beschreiben.
Ja, da haben wir Level 1, The Graveyards, beziehungsweise im zweiten Abschnitt The Living Forest. Der erste Abschnitt, ja, Friedhof, Grabsteine, Ruinen, Leitern, alte Gemäuer, alles noch relativ easy und linear mehr oder weniger. Danach geht's dann in den Living Forest, ne, mit vielen Pflanzen und Bäumen und so weiter. Kreaturen.
Und einem Sturm.
Ja, am Ende.
Vergiss am Anfang den Sturm nicht.
Ach stimmt, ja.
Der ist ordentlich.
Ja, und als Endboss gibt's hier den Headless Golem. Das ist der King of the Stone Golems. Ein überdimensionales Viech mit Rüstung, der seinen grünen Kopf in die Hand nehmen kann. Das ist im ersten Moment bedrohlich, aber ich glaube, der ist auch relativ einfach zu klären.
Ja, der geht tatsächlich noch.
Ja.
Ja, und dann kommen wir in Level 2. Das Ganze ist im ersten Abschnitt Camelot Destroyed und dann Camelot on Fire. Hier ist man in den Ruinen des zerstörten Camelots unterwegs, also die Burg von König Artus aus der gleichnamigen Sage. Viele kaputte Gebäude im Hintergrund, Brücken, Treibsand oder sowas ähnliches. Da gab es dann auch so ein Viech, das so ein bisschen an den Sarlacc aus Star Wars Episode 5 erinnert. Mhm. Und als Boss gibt es hier den Fire Dog. Das ist ein Hund aus Feuer. Übrigens gibt's nach jedem Boss, haben wir noch nicht erwähnt, 500 Punkte aufs Punktekonto.
Genau. Fand ich auch nicht so schwer, den Hund aus Feuer ging.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob's der Boss. Ich glaube, der Boss war es, wo ich den Gargoyle mit hingenommen habe. Insofern fand ich den ziemlich nervig, weil ich halt gegen zwei Gegner kämpfen musste in dem Moment.
Na, okay. Selber schuld.
Ja, da hatte ich selber schuld.
In Level 3 geht's zu den Fallen Towers, beziehungsweise im zweiten Abschnitt zu den Demon Mountains. Und hier merkt man das schon, der Schwierigkeitsgrad, der zieht nochmal an. Alles ist so noch düsterer und es ist nebelig und ganz viel bewegt sich. Und in den Levels davor, da war der Background eher so statisch und hier bewegt sich plötzlich auch mal die Decke nach unten, ne, so dass man so eine weitere gefährliche Ebene hat, die es einem hier schwer macht. Also kennt man so aus Mario-Spielen, ne, wenn dann irgendwie die Decke plötzlich runterkommt. Es gibt auch viele so schwebende Plattformen, auf denen man springen muss, die sich bewegen. Und ja, und am Ende gibt's dann das Eye of the Hurricane. Das ist so ein lebender Sturm, so ein Nebel.
Mit so einem Auge drin, ne?
Fand ich schon nerviger, ja, weil der halt auch fliegt.
Ja, und man muss sehr genau das Auge treffen und der bewegt sich so um einen herum, ne? Mhm. Dann immer nach oben schießen, nach links, nach rechts und so. Ja, der war schon nicht ohne. Aber ich finde, der ging noch.
Was hier auch nervig war übrigens, weil ich gerade diese Decke angesprochen habe, die so runterkommt, da wird einem ja dann sozusagen noch diese zeitliche Komponente ein bisschen erschwert, ne? Weil du dich ja beeilen musst, um sozusagen ja vor dieser Decke zu flüchten. Und du hast hier auch das erste Mal die Möglichkeit, mit Projektilwaffen am besten so Wände zu durchschießen,
ja,
um da durchzukommen, ne? Also da kommt die Decke runter und hat am rechten Rand so eine, ja, sagen wir, bröckelige Felsschicht, die man durchschießen kann. Und da musst du dich halt richtig doll beeilen und nebenbei schießen. Nur du kannst nicht während des Laufens schießen, übrigens. Du musst stehen bleiben. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich ein bisschen gebraucht
habe. Die Stelle habe ich auch nicht geschafft, egal wie oft ich zurückgespult habe, ohne getroffen zu werden. Da bin ich dann in Unterhose durchgegangen, durch diese Öffnung. Das habe ich nicht hingekriegt.
Ja, ja. Also weil du vor allem auch noch Gegner vor dir hast, die du auf dem Weg erledigen musst. Und du kannst, wie gesagt, nicht im Laufen schießen. Das ist super nervig.
Dann kommt Level 4, The Crystal Caves of the Great Abyss. Und im zweiten Abschnitt dann The Waterfalls of the Great Abyss. Wir haben ja neulich schon bei Fantasy Zone über die prototypischen Level und Szenarien in Spielen gesprochen, also Wüste, Berge, Wald und Wasser. Und hier haben wir dann quasi das Wasserlevel. Die Hintergründe, die bestehen dann aber aus riesigen Knochengerippen und aus grünen Edelsteinen. Das sieht schon alles sehr cool aus. Ist schon einer der schönsten Abschnitte, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch mit Abstand am besten gefallen.
Alles ist so ein bisschen organisch. Es gibt aber auch Eisflächen, auf denen man in eine Richtung getrieben werden kann. Und schließlich aber auch halt Wasser. Und da trifft man dann auch auf den Endboss, die Giant Slug. Das ist eine überdimensionale Schnecke im Wasser.
Die war auch nicht so einfach, glaube ich. Die hatte diese Öffnungen, die man der Reihe nach platt machen musste.
Ja, da steht man so drauf auf deren Rücken irgendwie, ne?
Genau, und die hat so Öffnungen im Rücken. 6 oder so, und die musst du mit mehreren Schüssen oder Schlägen oder was auch immer treffen, und da kommen aber auch so Würmer oder so raus irgendwie. Das war auch ziemlich nervig, aber geht auch noch. Also die gingen alle. Also ich fand die Endgegner, die Bosse im Vergleich zum Schwierigkeitsgrad der sonstigen Level im Allgemeinen relativ, ja, nicht einfach, aber es ging. Die waren schon zu schaffen.
Sagen wir fairer? Also du musst schon irgendwie gucken, dass du die Pattern so ein bisschen rauskriegst. Aber das ist ja immer so bei Endgegnern, die auf Pattern basieren. Aber dann ging das schon einigermaßen. Diese Würmer haben sich auf eine bestimmte Art bewegt und da musstest du gucken, okay, ich gehe ein bisschen zurück, ich duck mich einmal. Arthur kann sich ducken. Ich glaube, das haben ja, du hast es mit den Waffen schon einmal kurz angedeutet, aber nee. Arthur kann sich ducken, das ist an einigen Stellen wichtig. Und das geht, wie du gesagt hast. Ich finde auch, die Bosse sind, klar, die sind definitiv nicht einfach, aber im Vergleich zum restlichen Spiel, du hast schon recht.
Also die brauchen alle nicht so übermäßig viele Hits, hatte ich das Gefühl. Also wenn man den einmal an der richtigen Stelle hat und dauerfeuermäßig da gegenknallt, dann sind die auch relativ schnell weg.
Ja, ja. Level 5.
Genau, Lucifer's Castle Entrance beziehungsweise Lucifer's Castle Summit ist der letzte Level. Es geht also dem Ende hier entgegen. Hier geht's nochmal richtig zur Sache. Also wie der Name schon sagt, sind wir hier in einem Schloss oder einer Burg, also der von Lucifer. An Gegnern wird hier auch nochmal alles aufgefahren, bis wir dann am Ende auf einen Satan treffen, der eigentlich gar nicht so satanisch aussieht. Zumindest trägt er so eine uniformmäßige Jacke, so einen Rock und hat einen lilanen Bart. Sieht echt merkwürdig aus, aber er kann satanisches Feuer spucken, immerhin. Und wenn man den erledigt hat, dann gibt's noch so eine wilde Mischung aus teilweise bekannten, etwas abgewandelten Bossen. Das kam mir so ein bisschen random vor. Es ist kein echter Boss-Rush, weil es sind nicht alle dabei.
Aber irgendwie aber schon.
Es tauchen so ein paar auf. Ja, nee, den Feuerdrachen habe ich zum Beispiel nicht
Nein,
gesehen,
den Feuerhund. Ich sage auch nicht, dass es, du hast gerade gesagt, es ist nicht so ein richtiger Boss-Rush, aber irgendwie halt schon, weil ein Teil der Bosse wieder auftaucht, diese Eye of the Hurricane zum Beispiel taucht dann in kleiner, aber dafür dreimal auf. Der erste Boss taucht nicht mehr als Körper, sondern nur noch die Köpfe irgendwie an so, genau, an so Armen oder so auf, dass die sich bewegen können. Und es ist so ein Mini-Boss-Rush.
Aber mir kam das so ein bisschen random vor, dass jetzt so ein paar nochmal rausgepickt werden, aber irgendwie nicht alle. Fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Naja, und dann kommt am Ende schließlich noch diese besagte Fliege, die Fly Queen, also eine riesige, fette, ekelhafte Fliege, die sich aus ganz vielen kleinen Fliegen immer wieder neu zusammensetzt. Und wenn die geschafft ist, dann kommen wir vor eine sehr große Tür und da treffen wir dann auf Merlin, den Zauberer. Und von dem erfahren wir dann, ja, dass wir nochmal ins Dorf zurück müssen, bevor wir durch die Tür zu Lucifer können.
Voll nett.
Und dann geht's wieder von vorne los. Und wenn man es dann tatsächlich nochmal geschafft hat und dann auch noch Lucifer besiegt hat, der übrigens ein gigantischer Sprite ist und wie ein richtiger Teufel aussieht, dann gibt's auch das echte Finale, also das richtige Ende, in dem die Seelen aus Lucifers Körper dann zurück in die Menschen wandern. Und ja, dann wird auch die Prinzessin wieder in die Arme geschlossen und es gibt ja nochmal so einen Abriss, in dem man die Bosse alle nochmal sieht und dann ist auch wirklich Schluss.
Oh. Womit aber noch nicht Schluss ist, ich versuche an den König der Überleitung ranzukommen in diesem Podcast, ich werde es wohl nicht, ist mit unserem Podcast, kommen wir doch mal zur Grafik. Wir haben ja eben gerade schon die Level beschrieben, über den Look ein bisschen gesprochen, die düstere Atmosphäre des Spiels haben wir auch schon erwähnt. Man muss wirklich sagen, rein optisch ist Ghouls and Ghosts ein wirklich tolles Spiel mit sehr vielen abwechslungsreichen und ausgearbeiteten Elementen. Die Level als solches, aber auch die Charaktere, die sind, das hast du vorhin schon gesagt, Tobi, sehr fantasievoll und in Teilen fast schon grotesk.
Ja, da sind schon wirklich sehr abgefahrene Figuren dabei, so wenn ich da an diesen Schweine-Oger denke oder auch diese riesige Fliege und einfach auch so dieser Ideenreichtum, das hat mir schon echt gut gefallen. Und verantwortlich dafür, also vor allem für den Look, war natürlich ein ganzes Team, darunter zum Beispiel Akira Yasuda, der auch als Akiman bekannt ist und der als Künstler und Designer das visuelle Design der Charaktere und Monster vor allem geprägt hat. Und der so richtig bekannt geworden ist, dann später als federführender Künstler der Street Fighter 2 Reihe. Geleitet wurde das Team aber von jemand anderem, und zwar von Tokuro Fujiwara, also als Game Designer, von dem also auch die Vision, der ganze künstlerische Stil und diese düstere Atmosphäre stammt, also hauptsächlich von ihm. An der Gestaltung der einzelnen Grafiken, also der Sprites selber, war er dann allerdings nicht beteiligt. Vielmehr hat er dabei ja quasi eher so als Art Director fungiert, ne, der eher so die Designrichtung vorgegeben hat. Und der Mann, der ist schon eine ganze Weile in der Branche unterwegs und hatte schon in den früheren 80ern an Spielen wie Commando oder auch Ghost and Goblins, dem Vorgänger, mitgearbeitet. Später dann aber auch an Klassikern wie Strider oder Mega Man 2, DuckTales, Aladdin, Final Fight und noch unzähligen weiteren, teilweise auch als Produzent. Und hier in Ghouls and Ghosts haben die Grafiken bzw. dieser Look damals tatsächlich ja neue Maßstäbe für Arcade-Spiele gesetzt, was auch daran lag, dass Capcom hier schon ziemlich früh auf ihr damals neues CPS-1-System zugreifen konnte. Das war damals so eine recht moderne Hardware-Plattform, die eigens von Capcom für Spielautomaten entwickelt wurde. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und mit der war es dann möglich, auch deutlich größere Sprites und viel detailliertere Hintergründe und flüssigere Animationen zu erzeugen. Und das kann man ja auch teilweise an diesen Bossgegnern, die auch echt schon eine gute Größe haben, ganz gut sehen. Ne?
Ja, übrigens unterscheidet sich die europäische Version geringfügig von der japanischen Urvariante. Die Europäer haben es ja nicht so mit Blut und Gewalt. Also ne, wissen wir ja, vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland.
Vor allem ich.
Vor allen Dingen du. Deswegen, nur für dich, wurden hier bei uns ein paar Blutdarstellungen rausgekürzt. Ach. Nur für dich, Tobi. Ansonsten ist das alles sehr hübsch und detailliert und es herrscht die ganze Zeit über eine tolle Atmosphäre. Die passt gut zum Setting, die passt gut zum Spiel, genau wie der Sound bzw. die Musik übrigens. Und da freuen wir uns heute ganz besonders, dass der Mann mit der Roboterstimme heute wieder an Bord ist. Der hat sich nämlich ein bisschen in die musikalische Welt von Ghouls and Ghosts reingefuchst und führt uns da jetzt ein bisschen durch. Dr. Music, bitte.
Hey, hallo und herzlich willkommen im Spinettkabinett auf der schwindelerregenden Orgelempore im Klanglabor des verrückten Doktor von Music von gestern. Käme jemand zu mir und sagte, du, Philippe, wie geht Gruselmusik? Ich würde auf den Ghouls and Ghosts Soundtrack zeigen und so sagen. Gerade der Background-Track zum ersten Level ist purer Schulbuch-Grusel. Horrormusik 101. Aus dem Grund werde ich mich auch weitestgehend auf diesen Track begrenzen. Und auch weil der Track angesichts des Schwierigkeitsgrades des Spiels der bekannteste sein dürfte. Aber schauen wir doch kurz, aus wessen Feder die Komposition und das Arrangement stammen. Tamayo Kawamoto war gerade 24 oder 25, als sie am Soundtrack für Ghouls and Ghosts arbeitete. Zu der Zeit hatte sie allerdings schon 4 Jahre bei Capcom an 10 Soundtracks gearbeitet. Andere sind in dem Alter so gerade eben mit ihrer Ausbildung fertig. Sie hatte schon Titel wie Commando, Legendary Wings oder 1943 auf dem Kerbholz. Der Input, der es ihr ermöglicht hat, Capcom so viel Output zu liefern, den benannte sie mit Yellow Magic Orchestra oder kurz YMO. Dabei handelte es sich um eine Konzeptband, die in einem Atemzug genannt wird mit Tangerine Dream und Emerson, Lake and Palmer. YMOs Stil war in der kurzen Zeit derer Existenz zwischen 78 bis 84 eher avantgardistisch und ließ gerne Elemente aus der Klassik oder auch dem Reggae ein- und zusammenfließen. Beispielhaft nannte Kawamoto den Track Simoon. Wir merken schon an der Glitchiness der Synthi-Sounds den avantgardistischen Touch. Ich persönlich fühle bei dem Track schon ein Vorgreifen späterer 16-Bit-Ästhetik und eine weirde Verquickung von Reggae und ostasiatisch anmutenden poppigen Melodien und Akkordfolgen. In dem Track, den ich hier zerlegen möchte, finden wir aber weniger die Reggae-Stil-Elemente, sondern vielmehr die Prägung durch die Klassik oder vielmehr rückwärts durch die Epochen geschritten, den Barock. Ghouls and Ghosts vermittelt mit der Ritterrüstung, den Burgenelementen und anderen optischen Anhaltspunkten eher etwas Mittelalterliches. Aber die Kleinlichkeit sparen wir uns lieber. Ob jetzt Barock oder Mittelalter, jedenfalls ist die Anmutung eine einigermaßen weit in der Vergangenheit liegende. Und da ist die Entscheidung für eine barocke Komposition ja schon mal grob in die richtige Richtung nachvollziehbar. Nehmen wir doch mal das Gruselthema hinzu, was vom Titel über die Grafik bis hin zum angsteinflößenden Schwierigkeitsgrad das gesamte Spiel durchzieht. Dann sind die Schwere und die Dramatik des Barock, das Vanitas, also die Vergeblichkeit des Wirkens und Seins im Diesseits, und das Memento Mori, also die Mahnung, den Tod zu bedenken, hinsichtlich der Stimmung genau die richtigen musikalischen Attribute, wenn schon die historische Zuordnung etwas flapsig war. Es gibt einige Mittel der Komposition, die hier exzellent und flächendeckend greifen. Einerseits haben wir die Chromatik. Chroma heißt eigentlich Farbe, was bei Tönen total beknackt klingt erstmal. Aber gehen wir mal kurz ins Thema. Ohne Chromatik haben wir exakt die Töne, die in einer Tonart sind. Man bleibt dem Standardtonmaterial treu. Alles hört sich immer irgendwie gut und richtig an, nichts eckt so richtig an, es bleibt alles etwas fad. Bringen wir etwas Farbe ins Spiel, indem wir jeden einzelnen Ton, den es überhaupt gibt, spielen, nicht nur die Tonart eigenen Klangstufen. Dann ist es fast egal, ob wir eine stetig in die Unterwelt, in den Untergang und das Verderben hinabsinkende oder vor lauter steigender Spannung immer weiter in die Höhe ragende Linie hören. Das Ergebnis ist in beiden Fällen ein Gefühl von Unbehagen. Etwas ist nicht verlässlich stabil und schön, sondern unaufhaltsam, sich den Regeln entziehend und fremdartig. Und nun stellt euch mal beispielsweise ein Wesen vor, das unaufhaltsam und fremdartig ist und sich den Regeln entzieht. Das wäre dann schon ein bisschen gruselig, oder? Aber das ist nur ein Stilmittel. Ein anderes, was ich dringend auch noch anbringen muss, ist der Tritonus, Latein für drei Töne. Klingt oberlame. Der alternative Name, den dieser Intervall damals auch hatte, lautet allerdings Diabolus in Musica. Der Name ist schon Heavy Metal, spricht für sich, oder? Eine kurze Wikipedia-Recherche ergibt, dass dieser spezifische Zweiklang an folgenden Stellen gezielt eingesetzt wurde. Matthäus Passion von Bach, eine Stelle, an der Jesus sagt, mir ekelt mehr zu leben. Bei Beethovens Fidelio zur Einleitung der Kerker-Szene. Bei Mendelssohns Elias ist der Tritonus Teil des Fluchmotivs. Und die Lockrufe der Hexe in Mussorgskys Baba Yaga basieren auch darauf. Aber auch die Raptoren haben in Jurassic Park ein Motiv, das darauf basiert, oder das Riff von Enter Sandman von Metallica. Wo diese Töne auftauchen, geht es also gerne auch mal um Tod und Verderben. Dieser Intervall wird im ersten Track des Golden Ghost Soundtrack häufig Richtung Ende einer Melodielinie an prominenter und betonter Stelle doppelt ineinander verschachtelt gespielt, um ja sicher zu gehen, dass die Wirkung auch ankommt. Und wie wunderschön wurde dieser trubelig spukende Rausch zurückgenommen. Um mit dem geisterhaften Klirren und dem Echo einer verlassenen, verwinkelten Höhle eine ganz andere, aber dennoch genauso gruselige Stimmung zu erschaffen. Auf den Punkt, stilsicher, Masterclass. Der Vollständigkeit halber gehe ich noch kurz auf einige andere Tracks ein. Die Hintergrundmusik zum zweiten Level liegt mit ihrer etwas altertümlichen Kirchentonart historisch etwas korrekter. Der Flötensound passt hervorragend zu der dorischen Skala, die immer so ein wenig Hirtenromantik und Mittelalter-Marktflair verströmt und sich in seiner ländlich unaufgeregten, unbeweglichen Harmonie gefällt. Im dritten Level wird es reichlich kakophonisch wirr, bis sich zwischendurch ein zaghaft heldenhafter Vamp herausschält der aber gleich wieder von einem stur umherwühlenden Bass und darauf einsteigenden Orgelkrakehlen weggeräumt wird. Im vierten Level treffen wir im A-Part auf eine fremdartige mechanische Glitchiness. Der Track tickt zu Beginn so wie ein Uhrwerk, das pro Minute nicht 60, sondern 53 Mal tickt. Der B-Part ist dagegen eine reduzierte, zurückgenommene Klangkulisse, die einen immer weiter durch die klangliche Landschaft schickt, ohne einmal irgendwo ankommen zu lassen. Der Track zum fünften Level kehrt wieder zu etwas konventionelleren Mitteln zurück und nutzt wieder klassischere harmonische Wendungen. Das Stück lässt sich aber nicht nehmen, wieder eine gewisse Fremdartigkeit einfließen zu lassen, indem eine Wendung nicht um einen Ton oder um eine übliche Quarte oder Quinte verschoben wird, sondern um eine Terz. Dieses Stilmittel trifft man gerne auch in der Science-Fiction an, um etwas außerweltlich oder spacey wirken zu lassen. Im Endtrack beginnen wir mit einem an Bläser angelehnten Quack Square Wave Sound, der so ein bisschen an Fanfaren erinnert. Bevor wir in eine klassisch angehauchte YMO-eske Avantgarde Synth-Eskapade driften, dann plötzlich in einen Endcredits-Parademarsch übergeht. Das letzte Mal, als ich mich so oft umschauen musste, was alles für Stilmittel, Einflüsse und Genres in einem Spiele-Soundtrack zusammenflossen, handelte es sich auch um ein Spiel mit makabrem Einschlag, namentlich Castlevania Symphony of the Night. Dieses Spiel war aber vielleicht noch vorsätzlicher auf einen herausragenden Soundtrack getrimmt und konnte mit den technischen und finanziellen Gegebenheiten des Jahres 1997 arbeiten. Ghouls and Ghosts hingegen war, wie mir scheint, ein früher großer Wurf in der Welt der Game-Soundtracks und bis auf den dritten Level definitiv in der Lage, für sich allein zu stehen und auf Vinyl eine gute Figur zu machen. So kann ich mir das zumindest bei Markus vorstellen. Naja, Leute, ich mach mich mal aus dem Staub. Da ist so ein irrer Dude, der aufgeregt in Boxershorts rumrennt. Das ist mir nicht geheuer. Ich gebe zurück ins Studio zu meinen Mit-Retro-Boys. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke an Philippe, a.k.a. Doc Music, a.k.a. der Mann mit der Roboterstimme. Ja, ich fand den Soundtrack gut, ich fand ihn gefällig, aber mir ging's da so ein bisschen wie letztes Mal bei Fantasy Zone. Mir ist der nicht so richtig im Ohr geblieben. Vielleicht hatte ich keine Zeit, so richtig mir den reinzuziehen, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war und im Stress gewesen bin. Ich erinnere mich, dass der gut klang, aber ja, es fehlte mir so ein bisschen das ganz memorable darin irgendwie. Wie ging es dir damit?
Ich fand den Soundtrack eigentlich ziemlich gut. Also klar, vor allen Dingen den des ersten Level, weil den hört man am meisten, weil man den ersten Level am meisten spielt, weil man immer wieder stirbt und immer wieder von vorne anfängt. Also damals auch auf dem Amiga. Die Musik ist mir sehr bekannt, aber vielleicht gibt es ja genau darum auf dem besagten Amiga dieses neue Intro, diese neue Intro-Musik, die ich ja in einer unserer Themes-Folgen schon mal dabei hatte. Ich wollte gerade sagen, die ist von Chris Hülsbeck, ist sie aber natürlich nicht. Das ist Tim Follen gewesen. Klingt auf jeden Fall nicht mehr so japanisch wie die anderen Stücke.
Ja, ganz witzig, weil die Version vom C64 von Ghost and Goblins, die ich ja von damals noch kenne, die ist mir bis heute im Ohr geblieben. Die ist wirklich extrem memorabel. Und ich glaube, du kennst sie nicht. Die klingt auch wirklich witzig und absurd.
Aber das Stück des ersten Levels, ich habe die NES-Version von Ghosts and Goblins mal gespielt.
Okay, da weiß ich nicht, ob es die gleiche ist.
Das ist zumindest die gleiche Melodie, natürlich in anderer Instrumentierung, weil es ein anderes System ist. Aber die Melodie ist die gleiche wie bei Ghouls and Ghosts.
Okay, ich würde einmal kurz die vom C64 hier reinwerfen. Die solltest du zumindest einmal gehört haben. Vielleicht ist es ja die gleiche, aber ich glaube, die klingt noch ein bisschen anders.
Okay. Ja, krass. Das ist tatsächlich eine andere Melodie. Also bleibt bei mir auch gar nicht hängen. Aber gut, ich habe die auch nicht als Kind schon gehört. Nee,
aber dieses nervige, geisterhafte, das bleibt schon im Ohr. Das merkt man sich.
Es ist schön, dass du das auch gesagt hast, weil ich fand die Musik eher nervig als gut.
Ja, die ist super nervig, aber sehr memorabel, wie ich finde. Egal. Aber wo wir gerade schon so ein bisschen bei der Entstehung sind, lass uns doch noch mal so einen kleinen kurzen Blick auf die Produktion werfen, denn wir haben ja eben schon über das CBS One gesprochen und welche Rolle das so hatte bei der Entwicklung. Und die war tatsächlich gar nicht so klein, beziehungsweise sogar mitverantwortlich für die Entstehung von Ghouls and Ghosts. Und wo ja der Vorgänger Ghosts and Goblins 85, ne, also ziemlich erfolgreich war, hatte man sich ein bisschen Zeit gelassen mit der Entwicklung von einem Nachfolger. Denn Game Designer Tokuro Fujiwara, der unter anderem auch schon am ersten Teil, also an Ghosts and Goblins mitgearbeitet hat, der wollte unbedingt einen Nachfolger erschaffen, hatte aber noch so ein paar andere Projekte auf dem Schirm. Projekte wie Bionic Commando oder Tiger Road, das ich nicht kenne.
Nee, habe ich auch noch nie gehört.
Und außerdem war er, was den Umfang eines Nachfolgers anging, schon sehr ambitioniert und hatte einiges vor, aber das war mit den technischen Mitteln zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest noch nicht so richtig umsetzbar. Insofern kam es ihm dann auch ziemlich gelegen, als dann plötzlich die Ankündigung reinkam von dem besagten CPS One. Denn mit diesem neuartigen System konnte man all die schönen Dinge, die er sich da vorgenommen hatte für Ghouls and Ghosts, auch umsetzen. Auch wenn einiges davon am Ende gar nicht mehr ins fertige Spiel gekommen ist, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber.
Ja, die neue Hardware war also ein richtiger Boost für die neue Generation, ne? Also,
voll.
Also für die neue Generation an Spielautomaten, die meinte ich. Vor allen Dingen für Capcom, weil die hatten ja, ne, hatten wir ja schon gesagt, noch nicht so richtig ihr System gefunden. Und das war halt jetzt das CPS One, das alle von Capcom zuvor genutzten Plattformen ablösen sollte. Die waren halt in der Regel nur für einige Automaten, also für einzelne Automaten im Einsatz und die waren nicht ausgereift, zumindest wenn man sie mit den Plattformen der Konkurrenz vergleicht. Mit dem neuen System wollte man dann endlich an der Konkurrenz vorbeiziehen. Vor allen Dingen wollte man zwei Dinge umsetzen, mehr Speicher und mehr Schutz vor illegalen Kopien. Illegale Kopien finde ich immer wieder geil, wenn wir über Arcade-Spiele sprechen.
Ja. Als wenn es irgendwer nachbauen würde.
Hat man scheinbar gemacht, ne?
Ja, ja. Aber das kann man sich wirklich nur sehr schwer vorstellen.
Aber hey, wir hatten nichts und die Gangster von damals, die hatten ja auch nichts.
Die Gangster.
Und diese beiden verbauten CPS-Chips sollten, ich mache jetzt mal Gänsefüße mit meinen Krallenhänden, fotorealistische Grafiken liefern. Mit der man sich bei Capcom außerdem zusätzliche Lizenzierungen von Spielen erhofft hatte. Allein die Entwicklung dieser Grafikchips soll übrigens schlanke 5,5 Millionen Pfund gekostet haben. Warum wir diesen Betrag als Pfundbetrag gefunden haben, fragt uns bitte nicht. Das bleibt ein Geheimnis der Recherche. Als das CPS One dann schließlich eingeführt worden war, war übrigens von den Spielen, die darauf erschienen, zumindest in der ersten Rutsche, Final Fight das erfolgreichste. Und für die Technik-Nerds unter unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch ganz interessant. Ich bin ja so ein Fan von Zahlen. Für die grundsätzliche Steuerung der Spiele wurde hier ein MC68000 von Motorola verbaut mit einer Taktfrequenz von 10 Megahertz. Nicht Gigahertz oder so, Megahertz. Es existiert 1 Megabyte ROM, nicht RAM, für den Programmcode und die Farbpaletten, sowie 64 Kilobyte RAM zum Zwischenspeichern.
Das ist gar nicht mal so viel.
Nee. Man war aber mit diesen Zahlen, wenn man die damalige Zeit einfach betrachtet und was vorher technisch drin war, in der Lage, deutlich komplexere und größere Sprites und Hintergründe umzusetzen, für die ja nun auch Ghouls and Ghosts am Ende bekannt geworden ist. Einer der Game Designer, Hiroshi Yamamoto, der hat mal erzählt, dass er der Überzeugung ist, dass gerade diese komplexen, großen Sprites und die Hintergründe einen großen Teil zum Erfolg des Spiels beigetragen haben. Mhm. Aber es wird sicherlich auch der riesige Facettenreichtum der Charaktere, in denen sehr viel Liebe zum Detail geflossen ist, gewesen sein. Mhm. Die Abwechslung des Spiels. Optisch wird das Spiel ja nie langweilig.
Und für diese Charaktere hatte man sich ordentlich Inspiration gegönnt aus Büchern und aus Bildern, unter anderem auch aus europäischen Quellen, denn immerhin soll das Ganze ja in Europa spielen und auch so anmuten. Und eine Schwierigkeit war es dabei, dass man durch Bilder zwar wusste, wie diese Monster, die sie sich da so vorstellten, auszusehen haben, aber nicht, wie die sich bewegen würden. Das waren ja eine statische Zeichnung oder so, oder Kupferstiche, keine Ahnung. Das heißt, man brauchte da schon enorme Vorstellungskraft, um Bewegungsmuster zu entwickeln, die so zu so einer Vorlage passten. Zumindest bei Kreaturen, mit denen man nicht vertraut war. Ne? Bei so einem, keine Ahnung, zweibeinigen humanoiden Wesen kann man sich das schon vorstellen, wie der zu gehen hat. Aber wie bewegt sich so ein fliegender Goblin oder ein Regenwurm oder keine Ahnung, was da so alles gibt, ne?
Na ja, gut, einen Regenwurm werden die in Japan auch noch haben. Aber ja, du hast schon nicht ganz unrecht. Wenn du an irgendwelche japanischen Monster denkst, so mit Kabuki-Masken und was weiß ich nicht, ne, was es da so alles gibt, dann, ja, fragt man sich auch, wie bewegen die sich? Ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das nicht leicht gewesen ist.
Ja, das so umzusetzen, dass es dann auch noch irgendwie natürlich aussieht, in einer natürlichen Bewegung.
Ja, wir müssen an die fotorealistische Grafik denken.
Ja. Also man hatte es zumindest nicht so ganz einfach bei der Entwicklung dieser Monster, auch deshalb, weil es einfach mittlerweile schon sehr viele andere Spiele gab, die zu einem ähnlichen Setting angesiedelt waren, hauptsächlich Rollenspiele auf dem NES, und man wollte ja nun auch gerne was Neues einführen. An einigen Stellen ist es ihnen trotzdem gelungen, sei es mit dem kotzenden Schweineoger oder mit Dämonenzungen, auf denen man sich bewegt, oder mit überdimensionalen Regenwürmern. Also allein Zombies hatte es, so sagt zumindest Yamamoto, vorher in Videospielen nicht gegeben.
Okay.
Insofern ist Ghouls and Ghosts, was das angeht, möglicherweise schon ein bisschen Vorreiter gewesen und hat sicherlich auch viele andere Spiele später inspiriert, ne, was so die Anmutung der Charaktere angeht.
Und Tobi, du hattest das ja eben schon erwähnt, einige Dinge hatten es ja nicht in die finale Version des Spiels geschafft. Denn auch wenn mit dem CPS One schon einiges möglich war, trotzdem kam man irgendwann an die technischen Grenzen. So zum Beispiel beim sogenannten Branching-Level-System. Ghouls and Ghosts hat ja insgesamt eine ziemlich lineare Wegführung, also relativ typisch für Plattformer der damaligen Zeit. Wir haben aber, oder Tobi, du hast auch schon gesagt, dass Fujiwara aber schon Pläne hatte, ambitionierte Pläne. Und in der ursprünglichen Version wollte der nämlich gerne unterschiedliche Routen in dem Spiel haben. Man sollte am Ende seinen nächsten Level wählen können, also wo geht man lang. Das hätte den Wiederspielwert seiner Ansicht nach enorm gepusht.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn ich das Ding gerade einmal durchgespielt habe und mich da wirklich durchgekämpft habe und erfahre, ich soll das Ganze jetzt nochmal machen, dann ist das auf der einen Seite nochmal schwer. Aber es wird ja auch ehrlicherweise ein bisschen langweilig vielleicht, wenn ich genau das Gleiche nochmal machen soll. Und wenn ich dann da einen alternativen Weg habe, eine andere Route, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das noch mal ein bisschen eher motiviert, ne, oder mich ein bisschen entschädigt dafür, dass ich jetzt noch mal von vorne anfangen muss.
Ja, hast du total recht. Also dann wäre dieses Gefühl von, ach wie, ich muss das noch mal alles spielen, nicht so schlimm, weil du dir dann halt den Rest des Spiels angucken würdest.
Ja.
Also du fängst zwar von vorne an, ohne von vorne anzufangen. Weißt du, was ich meine?
Du hast halt Dinge verpasst oder liegen lassen oder nicht gesehen im ersten Durchgang und hast jetzt die Möglichkeit, auch noch die dir anzugucken.
Genau, weil du halt musst.
Ja.
Ja, und so wollte man halt das Spielgefühl für eine zweite Runde frisch halten. Es gab aber auch andere ungenutzte Dinge, Sprites, Musik oder teilweise ganze Levelabschnitte, die im fertigen Spiel nicht erschienen sind. da fehlte es selbst mit diesem neuen Supersystem einfach an Speicherkapazitäten. Ja, der Fujiwara wollte dann am Ende wohl doch zu viel. Aber ein paar der verworfenen Ideen und Inhalte haben es tatsächlich später anderswo in Spiele geschafft. Also zum Beispiel in die SNES, Entschuldigung, Sebo hackt mir irgendwas ab, wenn ich SNES sage, in die Super Nintendo-Variante Super Ghouls and Ghosts.
Das ist ja, was den Schwierigkeitsgrad angeht, dem ersten und vor allem auch dem zweiten Teil leider, muss man sagen, nichts nachsteht.
Ja.
Das ist nämlich genauso ein Klopper. Und dass hier dieser Schwierigkeitsgrad übernommen und sogar noch weiterentwickelt wurde, hatte natürlich auch monetäre Gründe. Das war ja ein gängiges Modell damals in der Spielhalle, um die Menschen dazu zu animieren, nach einem Scheitern möglichst viel Geld in die Automaten zu werfen. Und dass das hier auch so war, das hat Fujiwara später auch mal sehr offen zugegeben. War also, ja, offenes Geheimnis, liegt ja auch auf der Hand.
Das ist so wie dann später, als es Videotheken gab, die Spiele verliehen haben, wo dann auch Heimversionen super schwer gemacht wurden, damit du die nicht am Wochenende durchspielst und das Spiel nicht kaufst, weil du solltest das halt kaufen.
Naja, klar. Also ist jetzt auch, wie gesagt, offenes Geheimnis, kann man sich auch denken. Es gab aber tatsächlich auch unterschiedliche Versionen des Spiels, also mit Unterschieden im Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel geht die US-Version als die mit Abstand einfachste Variante. Mhm. Hier findet man in jeder zweiten Truhe eine Rüstung und es gibt mehr als 2 Checkpoints pro Level. Auch die Bosse sind wohl ein bisschen einfacher. Die haben weniger Hitpoints als in der japanischen Version. Und dann gibt's noch eine internationale Version und da hat man so quasi eine Mischung aus beidem, also aus der amerikanischen und der japanischen. Checkpoints und Rüstungen in Truhen sind wie bei der ursprünglichen japanischen Variante, allerdings sind die Gegner wohl etwas weniger aggressiv und auch langsamer.
Ja, ich spiele am liebsten dann die amerikanische.
Ja, wäre ich auch dabei. Also alle 2 Truhen eine Rüstung, fände ich schon cool.
Mhm, wenn du mal getroffen wirst, was du selten wirst, wenn du zurückspulen kannst übrigens. Ne?
Ja.
Aber ja.
Denn die waren für meinen Geschmack ein bisschen zu selten in den Kisten. Da kam mir ein bisschen zu oft der Magier raus.
Ja, das stimmt, da hast du wohl recht. Naja, aber tatsächlich hatte Ghouls and Ghosts auch Auswirkungen auf die zukünftige Arbeit bei Capcom. Man entschied sich nämlich, nachdem das Spiel doch einigermaßen erfolgreich war, seine Entwicklungsteams in 2 Abteilungen aufzuteilen. Eine, die sich weiterhin auf Arcade-Titel konzentrieren sollte und eine andere, die ausschließlich an Heimkonsolen gearbeitet hat. Und obwohl Fujiwara eigentlich großer Fan von Spielautomaten war und dort ja auch erfolgreich gewesen ist, ist er dann ebenfalls in die Konsolenabteilung gewechselt. Da hat er dann später an einigen ziemlich populären Titeln mitgearbeitet, zum Beispiel Mega Man 2 oder DuckTales. Das hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, ne?
Mhm, ja, ja.
Auf der Konsole begann für ihn dann auch direkt die Arbeit für den nächsten Teil der Ghosts and Goblins Reihe, der dann schon gar nicht mehr für die Arcade entwickelt wurde. Das war das von uns schon erwähnte Super Ghouls and Ghosts 91 für das Sebo, nur für dich, SNES erschienen. Und das hat ja damit quasi auch eine neue Ära in seiner Karriere eingeleitet.
Ja, und das ist übrigens, wie gesagt, fast genauso schwer, wenn nicht noch schwerer als alle anderen bisherigen Titel.
Das finde ich auch ganz interessant. Ich habe ja früher immer gedacht, weil Nintendo das ja gerne auf dem Super Nintendo gemacht hat, die haben ja einfach irgendwelche Spiele genommen und haben in Super davor geklatscht. Und ich habe natürlich auch immer gedacht, Super Ghouls and Ghosts ist einfach nur Ghouls and Ghosts, halt mit dem Super davor, weil es auf dem Super Nintendo ist. Aber es ist tatsächlich ein Nachfolger. Es ist im Prinzip der dritte Teil der Reihe.
Genau, und es gibt Menschen, die behaupten, es sei sogar noch schwieriger.
Noch schwieriger.
Was ich mir kaum vorstellen kann. Also vor allem auf einem Nintendo-System kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen.
Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das mal gespielt. Habe ich das mal gespielt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Du kannst, glaube ich, nicht mehr nach oben schießen, aber dafür gibt's einen Double Jump.
Ja, genau. Das habe ich auch mal gehört. Das haben sie wieder weggenommen. Aber dieser Double Jump, den hätte ich tatsächlich auch interessant gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du dann auch noch die Möglichkeit hast, im Sprung die Richtung wieder zu wechseln oder zumindest den Sprung zu verkürzen in irgendeiner Form, dann kann man Freunde werden.
Ja, also diese ganze Sprungmechanik, die hatte auf jeden Fall noch Luft nach oben. Zumindest in der Arcade-Version, die wir jetzt gespielt haben. Wie sah es denn mit der Luft nach oben aus, wenn wir so in die zeitgenössische Presse schauen?
Ah, ja, du bist einfach besser im Überleitungen schaffen. Tatsächlich schnitt die Arcade-Fassung überragend ab. Sowohl die Your Sinclair als auch die Commodore User vergaben damals 9 von 10 Punkten. Magazine ohne Punkt- oder Prozentwertungen, aber mit positivem Fazit waren Advanced Computer Entertainment, Crash, Computer and Video Games und The Games Machine. Im deutschsprachigen Raum bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe nur so Halbbesprechungen des Spiels gefunden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob tatsächlich die Arcade-Fassung besprochen wurde oder eine der anderen. Ich habe nämlich was gefunden, wo es in der deutschen Powerplay hieß, dass Ghouls and Ghosts zwar ein gnadenlos schweres, aber auch extrem motivierendes Spiel sei, das besonders durch seine detaillierte Grafik und den außergewöhnlichen Soundtrack bestach. Das erhielt eine Wertung von 90% und wurde als eines der besten Arcade-Spiele des Jahres 88 bezeichnet. Spricht eigentlich für die Arcade-Fassung, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also ist diese Wertung mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht meinen sie auch die Mega Drive-Fassung, weiß ich nicht genau. Ansonsten insgesamt über alle Systeme verteilt, da kommt Ghouls and Ghosts auf immer noch beeindruckende 82% bei insgesamt 64 Tests. Der Mobi-Score, also den die User vergeben, der beläuft sich immerhin noch auf 7,5 Punkte. Bei den Heimumsetzungen, da haben das X68000 und das Mega Drive die Nase vorn. Die Amiga-Version, mit der ich ja groß geworden bin, die kommt immerhin noch auf 73%, 6,9 im Mobi-Score. Retrospektiv gilt das Game gemeinhin als gut, wenn auch zu schwer, und als echter Klassiker. Die Arcade-Version, die hat es sogar in ein Buch geschafft, nämlich in 1001 Video Games You Must Play Before You Die von Tony Mott.
Ah ja, da ist es sicherlich zu Recht aufgeführt, das würde ich auch sagen. Vielleicht hätte man es sogar in 101 Video Games You Must Play Before You Die aufnehmen können.
Du greifst ja schon deinem Fazit ein bisschen vor.
Ja.
Und die guten bis sehr guten Kritiken, die spiegeln auch den Erfolg wider. Im Januar 89, da war Ghouls and Ghosts nämlich das erfolgreichste Arcade-Spiel in Japan. Und am Ende des Jahres, da konnte Capcom Platz 8 in den Jahrescharts für sich und das Spiel verbuchen. Und natürlich, immer wenn es Erfolge gibt, wenn etwas erfolgreich ist, dann gibt es Ports, dann gibt es Nachfolger, dann gibt es Spin-Offs. Und da gibt es bei Ghouls and Ghosts, beziehungsweise Ghosts and Goblins, ist ja der Oberbegriff der Reihe. Da gibt es eine ganze Menge. 1990 zum Beispiel gab es, das haben wir schon erwähnt, Gargoyles Quest für den Game Boy. Da spielt man den Gargoyle. Wie hieß der noch, Tobi?
Firebrand.
Ja, Firebrand, der in diesem Spiel noch ein Bösewicht ist. Da ist er der Protagonist. 91 haben wir eben gerade schon erwähnt, kam Super Ghouls and Ghosts fürs Super Nintendo raus. 92 bekam Gargoyles Quest eine Fortsetzung, allerdings nicht auf dem Game Boy, diesmal auf dem NES. 94 irgendwie noch ein Gargoyles Quest. Dieses Mal hieß das allerdings Demon's Quest, wiederum für Super Nintendo. In den Jahren danach gab es dann echt immer merkwürdigere Spiele, die sich immer weiter von der eigentlichen Jump'n'Run-Formel entfernt haben. Es gab Puzzlespiele, irgendwelche 3D-Ableger. Und apropos 3D, jetzt sind wir schon im Jahr 2006, da kam Ultimate Ghosts and Goblins für die PSP und war ein 2,5D-Spiel. Und das sollte man noch erwähnen, es war das Spiel, bei dem der Director des Originals, Tokuro Fujiwara, zur Serie zurückkehrte. Und dann springen wir in das Jahr 2021, da kam nämlich Ghosts and Goblins Resurrection. Das ist noch gar nicht so alt und ist irgendwie eine Mischung aus Remake und Fortsetzung. Also viele Gegner wiederholen sich, allerdings sind die Pattern anders, die Level sind anders. Ist ein 2D-Side-Scrolling-Game wie früher, ist super schwer, ist wieder von Tokuro Fujiwara.
Ja krass, ich habe keins davon gespielt, außer Gargoyles Quest auf dem Game Boy.
Immerhin.
Ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, dass die so miteinander verknüpft sind.
Ich wusste das auch nicht vorher.
Und ich finde es auch bemerkenswert, dass man sich hier mehr oder weniger random einen Gegner, einen Antagonisten rausgepickt hat und ihn dann in so eine Hauptrolle gesteckt hat. Und vor allem ist der Firebrand, also der Gargoyle in dem Spiel, ja gar kein Bösewicht mehr. Der ist ja gar nicht fies und gemein, sondern ist ja eine nette Figur, der das Königreich retten soll.
Vielleicht hat ja Satan, Lucifer irgendwie ihn unter seinem Bann gehabt und der wurde gebrochen und deswegen war er jetzt der Gute.
Ja, ich hätte mir mal die Geschichte durchlesen sollen. Also es gibt am Anfang von Gargoyles Quest auf dem Game Boy so eine relativ lange, textlich formulierte Geschichte zum Spiel, die ja in so einer, ja, auf so einer Schriftrolle an einem vorbei scrollt. Und da ist auch immer mal wieder das Wort von Ghouls die Rede, oder heißt nicht sogar das Königreich Ghoul, ich weiß gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall Ghouls oder der Ghoul spielen dort eine größere Rolle. Ja, hätte ich mir mal durchlesen sollen damals.
Vielleicht besprechen wir das ja irgendwann mal.
Wer weiß das schon.
Es ist aber noch kein Foreshadowing.
Nein.
Wie sieht's denn bei uns aus? Wir wissen jetzt ja schon, was die Presse damals gesagt hat und wie das Spiel auch heute noch gesehen wird. Aber wie sehen wir das Spiel denn, Tobi? Für dich war es ja eine ganz neue Erfahrung. Also klar, du kennst den Vorgänger vom C64, aber was sagst du zu Ghouls and Ghosts in der Arcade-Variante?
Ja, ich habe ja auch hier wieder schon so ein paar Sachen durchblicken lassen zwischendurch. Also mir hat das Spiel ganz gut gefallen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Und ich habe auch schon erwähnt, dass ich mir da mit so ein paar Quality-of-Life-Features abgeholfen habe. Ich würde das mal nicht als Cheaten verbuchen, denn das Spiel war für mich immer noch sehr, sehr schwer. Und für mich steht ja immer im Mittelpunkt oder im Vordergrund, dass mir ein Spiel Spaß machen soll. Und wenn mich ein Spiel aufgrund des zu großen Schwierigkeitsgrades nervt, dann demotiviert mich das und dann führt das dazu, dass ich das auch nicht wieder anfasse. Und wenn mir dann so ein Feature wie Abspeichern hilft, den Spaß aufrechtzuerhalten, dann finde ich das vollkommen legitim. Auch wenn es jetzt nicht die ganz puristische Spielerfahrung von damals ist, ist mir in dem Fall aber auch egal. Das Spiel selber hat mir gefallen, es sieht toll aus, es ist super abwechslungsreich. Also all diese ganzen Dinge, die wir schon genannt haben, die treffen wirklich zu, die haben mich auch gekriegt dabei. Und insgesamt muss ich sagen, ja, es ist ein schweres Spiel. Aber auch das haben wir durchblicken lassen. Es ist eigentlich an keiner Stelle unfair. Denn immer, wenn ich draufgegangen bin, habe ich mir hinterher gedacht, ja gut, du bist einfach auch selber schuld. Ne? Du wirst dann irgendwann übermütig. Also irgendwann brauchst du so viele Anläufe, dass du in so eine ja etwas überhebliche Routine verfällst. Und dann wird man unaufmerksam, dann wird man unkonzentriert und macht Dinge, die man nicht machen sollte. Und die man eigentlich auch vermeiden könnte, wenn man sich ein bisschen konzentrieren würde. Aber ich hatte eigentlich zu kaum einem Zeitpunkt, und das sage ich jetzt natürlich mit der Brille desjenigen, der abgespeichert hat, das Gefühl, dass es so richtig unfair ist. Also es gab natürlich zwischendurch immer so Stellen, die hätte ich persönlich niemals geschafft ohne Abspeichern, aber wo wirklich viel los ist, ne, wo du wirklich schauen musst, dass du nicht mit irgendwas kollidierst, dass du mit dem richtigen Timing auf der richtigen Plattform landest und das dann auch wirklich herausfordernd war. Aber ja, ich habe es dann am Ende ja doch irgendwie geschafft, auch wenn ich abgespeichert habe, aber ich fand, das war irgendwie unterm Strich schon ganz okay. Also mir hat's Spaß gemacht. Ich fand, es war ein schönes, ein tolles Spiel und würde dem Ganzen am Ende, naja, so 4 von 5 geben, glaube ich.
Na, das ist doch ganz ordentlich.
Ja. Und du?
Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ich finde auch, dass das Spiel gerade in der Arcade-Variante wirklich, wirklich schön aussieht. Ich habe in Vorbereitung auch noch mal die Mega Drive-Variante gespielt und die Master System-Variante. Und auch wenn man in der Master System-Variante sich im Sprung bewegen kann, das ist halt echt mega abgespeckt. Also es sieht wirklich nicht schön aus, ne? Also gerade wenn man vorher die Arcade-Fassung gespielt hat. Die Mega Drive-Variante, die geht voll, aber die Arcade-Variante sieht halt wirklich, wirklich schön aus. Es ist ein tolles Spiel. Es hat, finde ich, auch einen guten Soundtrack. Auch wenn du sagst, der ist nicht so super memorabel. Ja, ich gebe dir in Teilen auch recht. Aber das erste Stück ist schon ganz geil. Und wenn ich irgendwas kritisieren würde, dann tatsächlich auch den echt fast schon übertriebenen Schwierigkeitsgrad. Ich find's ein bisschen drüber.
Ja, das stimmt.
Auch dieses, hier, jetzt spielst du es aber nochmal. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, okay, ist ein netter Twist, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch ein bisschen faul, ne? Da hättet ihr auch einfach 10 Level machen können. Weil die Level sind ja alle nicht lang. Man hat das ja, wenn man es kann, innerhalb von, keine Ahnung, wie lange brauchst du? Du hast 3 Minuten pro Abschnitt, sind 6 Minuten, 5 mal 6, 30 Minuten.
Ja, 3/4 Stunde bist du durch.
So halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, bist du durch mit dem Spiel. Aber trotzdem, das Spiel ist ikonisch, das Spiel ist irgendwie kultig, die Unterhose ist kultig und das Ding ist heute ja immer noch, ne, alleine das 21 es eine Neuauflage, einen Nachfolger nochmal gab, zeigt, dass dieses Spiel immer noch eine gewisse Relevanz hat. Ich mag's irgendwie, auch wenn es seine Fehler hat, nicht perfekt ist. Ich mag das Spiel irgendwie. Ich finde, es ist ein gutes Spiel.
Komm, hau Punkte raus.
Ich würde dem auch 4 geben.
Ja, Cool.
Ich finde es ein geiles Spiel und ich habe keine Ahnung, 1000 Spiele ist echt eine ganze Menge, die der gute Mensch da rausgesucht hat. Aber ja, in 1000 Spiele, die man vor seinem Tod gespielt haben sollte, ja, total.
Absolut. Da sind wir uns ja einig wenigstens. Was ich aber auch sagen muss, weil du gerade meintest, es ist so ein bisschen drüber, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich habe das auch an ein paar Stellen gedacht. Wenn da so richtig viel los ist, ne, da hast du so richtig viele Gegner und überall spawnt irgendwas und fliegt irgendwas und dann findest du so eine Schatztruhe und du denkst dir, geil, jetzt gibt's eine neue Rüstung oder eine coolere Waffe und dann in dem Moment kommt dann noch dieser scheiß Zauberer raus, ne? Also du denkst, ja, es muss jetzt wirklich gerade nicht sein, so ist okay, so reicht so. Da gebe ich dir recht, also das ist dann wirklich ein bisschen drüber und auch mit dem doppelten Ende gebe ich dir auch recht. Das braucht kein Mensch. Also niemand hat Lust, das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen, wenn man es gerade so irgendwie geschafft hat. Also vor allem genau das Gleiche. Bei Symphony of the Night haben sie ja wenigstens noch das Ganze umgedreht.
Stimmt, ja, hast recht, ja, das gespiegelte Schloss.
So ein bisschen Twist drinne. Aber ich finde auch sowas, ja, spiel doch einfach dasselbe nochmal, was du gerade die letzte Stunde schon gemacht hast. So, boah, nee, das ist ja ein bisschen faul auf der einen Seite, aber auch ja, so uninspiriert irgendwie und braucht man eigentlich nicht.
Aber vielleicht hättest das Schloss... Das umgedrehte Schloss in Symphony of the Night ohne Ghouls and Ghosts nie gegeben.
Das mag sein. Ich weiß gar nicht, ob es noch viel mehr Spiele gibt, die mit so einem doppelten Ende enden oder auch nicht enden. Also mir fällt so auf Anhieb gerade keins ein.
Auf Anhieb fällt mir auch nichts weiter ein. Da können uns bestimmt auch unsere Hörer helfen. Auch das dürft ihr uns gerne irgendwie in die Kommentare oder bei Twitter mitteilen. Was gibt's noch für Spiele, die euch am Ende verarschen und sagen, das ist nicht das richtige Ende. Es gibt so ein paar Spiele, fällt mir dabei noch ein, wenn du das im zum Beispiel leichten Schwierigkeitsgrad spielst, dass die dir dann sagen, das hatten wir doch bei hier Mickey Mouse, Castle of Illusion.
Ja, ja. Da finde ich es auch okay.
Ja, das ist auch okay.
Da finde ich es auch vollkommen okay.
Das ist ja noch kürzer und noch einfacher. Also auch allgemein ein sehr einfaches Spiel. Im Vergleich vor allen Dingen. Ja.
Genau, schreibt uns das gerne und ich glaube, dann haben wir es auch so langsam wieder.
Ja, sieht so aus. Wir haben es mal wieder.
Schreibt uns übrigens auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns das gerne wissen in Form einer netten Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ihr könnt uns aber auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder uns über die Social Media Kanäle Twitter, Facebook oder Instagram erreichen.
Ja, oder was wir am allerliebsten mögen, ich möchte an dieser Stelle wieder Sebo zitieren, bewerft uns mit Geld.
Ja. Ja, Geld.
Geld ist geil. Wir haben seit einiger Zeit ja einen Steady-Kanal und für 3 Euro im Monat könnt ihr uns helfen, dieses kleine Projekt, was wir am Laufen haben, mitzufinanzieren, denn es ist weiterhin bisher ein reines Minusgeschäft für uns. Wir machen es gerne, aber plus minus null wäre jetzt unser erstes Ziel. Wäre schon ganz schön, oder?
Vielleicht kann sich Philippe dann auch ein neues Mikro leisten.
Oh ja, ja. Keine Roboterstimme mehr. Das wäre doch schön.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, machen wir. Ja, ich zitiere dieses Mal Philippe und sage, bleibt im Drücker.
Bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Ist das das?
Bow, 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 bow.